Liebe Leute da draußen, liebe Hörer und HörerInnen und alle davor und dazwischen, das hier ist eine Triggerwarnung. Das gibt es nicht so häufig bei uns im Podcast, obwohl wir sie eigentlich oft hätten aussprechen müssen für Kleinigkeiten. Aber diesmal machen wir es, weil es geht um das Thema Depression und Auswirkungen und vielleicht Sachen, die, naja, die Sachen triggern können. Und deshalb Triggerwarnung.
Whoa, I just got scared. I've been locked up for so long. And I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend. It's the end of this message, call again.
Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between. Es ist Folge 197. Es ist der 21.12., kurz vor Weihnachten. Ich befinde mich in der Astra-Stube. Daniel befindet sich auf Tour und hat nicht erzählt, was es ist, weil er Angst hat. Ich spreche darüber, also muss es was furchtbar Peinliches sein. Er wird definitiv bei der Weihnachtssendung darüber sprechen. Ich habe aber auf der anderen Seite einen Menschen eingeladen, beziehungsweise eine Künstlerin eingeladen, die schon seit langer Zeit Künstlerin ist und sich gerade im letzten Jahr auf jedes Festival gesneakt hat, was ich bei Instagram beobachte. Heute zu Gast Tina von der Band Tina.
Hi, Hauke.
Hallo, schön, dass du meinem Aufruf gefolgt bist und Daniel heute vertreten wirst, kannst, willst. Ich habe irgendwie gesagt, ja Mensch, ihr habt ja gerade eine neue Single draußen. Wäre doch mal schön, wenn du mal vorbeikommst. Ich kann anbieten Bier, Wein, Sekt, Soft. Und dann hast du ja gesagt.
Ja, aber ich glaube, jetzt sitze ich hier mit meiner Cola und muss sagen, frage mich gerade, wo Daniel gerade ist. Also das interessiert mich schon wirklich auch, was das Peinliches sein könnte. Naja.
Er hat es nicht erzählt. Er hat nur gesagt, das ist für die Agentur. Und ich weiß, wenn es für die Agentur ist, hat es meistens immer was mit Schlager oder mit, sag mal, wie sagt man so schön, ein Event. Also ein Event. Ja, puh. Ich würde erstmal anfangen, es gibt ja bestimmt Leute, die euch noch nicht kennen. Soll ich lieber, ist es dir lieber, mit dir als Künstlerin zu sprechen oder spreche ich da als Band? Weil es war ja mal die Situation, dass Tina an sich ja eigentlich erst nur du warst mit MusikerInnen von hier und dort. Und ich habe mal gesehen, wenn ihr gespielt habt, so vor 2, 3 Jahren, auch vor Corona, die Leute haben immer gewechselt und jetzt seid ihr aber eine Band.
Tatsächlich, ja. Bis letztes Jahr war es Tina, das Solo-Projekt, also mein Baby. Und das Baby habe ich geteilt. Und seit letztem Jahr ist es Band. Also spricht man mittlerweile nicht mehr von Tina mit Y als ich, sondern als wir.
War das schön. War das schwer abzugeben?
Das haben mich sehr viele Menschen gefragt und das haben sehr viele auch gar nicht verstanden, dass ich das getan habe. Mhm. Weil wenn man das so viele Jahre, also man muss zurückblicken, ich habe vor 10 Jahren angefangen. Also ich habe das vor 10 Jahren gemacht und habe einfach nach 9 Jahren gesagt, so, also es war am Anfang auch schon mal eine Band, das ging glaube ich so 2, 3 Jahre, die hat sich aufgelöst, ich habe allein weitergemacht, es war mein Baby und dann habe ich…
Aber immer auf dem unter dem Namen Tina.
Ja, genau. Mhm. Also ich habe das gegründet, ich hatte damals die Songs, ich habe den Namen gegeben, es war schon so, ich war so das Gesicht von dem Ganzen, dadurch ist es dann einfach so geblieben. Und letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, das mit meiner Band zu teilen und es ist mir… gar nicht so schwer gefallen, wie ich dachte. Ich hatte schon so ein Bauchgefühl. Wir haben die Kontraste-EP Anfang letzten Jahres aufgenommen. Und ich saß da so luxuriös war das nicht. Man muss, back to the roots. Es war im Proberaum. Wir haben einfach in unserem überladenen, vollgehauenen Proberaum haben wir einfach eine Platte aufgenommen. Uns da irgendwie eingeschlossen und ich saß da und habe währenddessen schon gemerkt, aber irgendwie fühlt sich das mit allen gerade so an wie Familie und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle so ihren Teil zu dem Projekt beitragen und es war vorher auch schon so, dass also Murphy, der Bassist und ich, wir spielen ja schon super lang zusammen und ich, also für mich war schon klar, dass ich mit ihm einfach, dass ich ihn immer als Bassisten so dabei haben will und dann kam Freddy, der Keyboarder, irgendwann dazu und es war für mich auch klar, ey ja, ich will am liebsten auch mit Freddy spielen und dann hat sich der Rest aber noch so gefunden. Und wir saßen da und haben dieses Album aufgenommen und ich habe schon irgendwie dieses Bauchgefühl gehabt, habe so gedacht, oh, wie cool ist es eigentlich, wenn ich das alles jetzt einfach nur noch mit den Leuten mache. Habe es aber nicht ausgesprochen, habe es erstmal so in mir getragen, habe da den ganzen letzten Sommer drüber nachgedacht. Während wir Festivals gespielt haben, habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie das denn wäre, warum ich überhaupt diesen Gedanken habe, wie sich's anfühlen würde, wenn ich jetzt plötzlich auch Konzerte spielen würde und es würde irgendwer anders mit auf der Bühne stehen, weil, keine Ahnung, irgendwer aus der Band nicht kann und das ist ja mein Projekt, das spielt dann jemand anders irgendwie, Gitarre oder sowas. Und mein Bauchgefühl war immer, boah, dann will ich diese Gigs gar nicht spielen. Ich will eigentlich mit diesen Leuten, habe ich diese Verbindung gerade irgendwie und will dieses Projekt machen. Und alle waren so mit dem Herzen dabei, so wie ich das einfach fucking 9 Jahre lang war. Und das war so dieser Punkt, der in mir so gereift ist, wo ich dachte so, nee, irgendwie, ich glaube, es ist an der Zeit, einfach mal mein Herz, klingt jetzt so super, so übelst romantisch, na, mein Herz zu öffnen und mit allen zu teilen. Und ja, das habe ich dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr im November angesprochen, dass ich das gern machen möchte. Waren alle sehr gerührt und aber auch überrascht, weil, also, nach 9 Jahren das zu machen, ist ja auch irgendwie schon ein Schritt. Und dann saßen wir im Dezember da und haben sozusagen den offiziellen GbR-Vertrag ausgehandelt, damit es wirklich für alle Beteiligten halt auch cool ist. Und zum neuen Jahr wurden wir dann Band. Und dann plötzlich, als hätte sich so ein Schalter umgelegt, kamen super viele, immer mehr Gigs, es ist immer mehr passiert. Und so, ich dachte, okay, vielleicht hat es das einfach gebraucht. Und
ihr habt auch die Agentur gewechselt oder habt ihr gerade erst dann eine Agentur bekommen? Ich weiß das gar nicht.
Also ich habe bis letztes Jahr, September, bis zum Reeperbahn-Festival, da haben wir nämlich im
22.
Genau, 22, da haben wir mit Handschlag drauf eingeschlagen mit unserer Booking-Agentur und davor habe ich alles selber gemacht. Also das Booking lief komplett über meine Hände und das lief schon ganz gut, weil ich habe echt geile Gigs auch schon so booken können, auch so das Open-Flair-Festival und so, das habe ich selber schon gemacht und da sind echt, also ich glaube, ich habe da schon auch ein Händchen für, aber es ist halt auch einfach zu viel. Künstlerin, Künstler sein, weißt du selber, und dann noch im Hintergrund alles irgendwie machen, so ist einfach too much.
Das wäre ja die nächste Frage gewesen. Ich meine, auf der einen Seite, du gibst halt ja auch Verantwortung ab, was ja unfassbar schön ist.
Und schwer.
Unfassbar schön und unfassbar schwer. Und das heißt ja auch für alle Beteiligten, die dabei sind, dass sie auf einmal einen Auftrag haben. Also wenn wir irgendwas teilen, dann ist es auch der Bassist, weil weil Murphy ist ja auch bei mir derjenige, der halt den Kontrabass spielt und trotzdem weiß ich ja nicht, dass die komplette Verantwortung bei mir liegt, weil ich ein Solokünstler bin, weil es halt mein Name ist und die Jungs sind, ich würde es nicht missen wollen, oder sie nicht missen wollen, aber ich weiß halt auch, dass dieses Projekt ja nicht nur so funktionieren kann, sondern auch mit sogenannten Hired Guns, was für mich eigentlich nicht schlimm ist, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass du dieses, dass dieses Familiengefühl irgendwie da ist.
Und ich habe das die ganzen Jahre, glaube ich, gesucht und habe es einfach nie so richtig gefunden und mit dieser Besetzung letztes Jahr hat sich das so eingeschlichen, dass ich dachte so, wow, irgendwie das ist es jetzt und genau, diese Booking-Agentur kam dann, also Living Proof Agency sind wir bei Mieke, Marcel und Mike. Und das kam dann im September dazu. Und das war für mich halt, also es ist super schwierig, plötzlich Sachen und Verantwortung abzugeben, wenn man das einfach so 4 Jahre selber gemacht hat. Und ich übe mich da auch immer noch sehr drin. Aber es ist total geil, einfach auch mal ein bisschen mehr auf sich selber aufzupassen, wo wir auch so ein bisschen so beim Thema heute sind, weil das einfach mich auch sehr kaputt gemacht hat, dass ich das alles komplett selber gemacht habe.
Ja, und die machen ja auch einen guten Job. Das muss man auch mal sagen. Alter, was ihr alles an Festivals geballert habt und man sagt mal so schön die Ochsentour, die ihr jetzt irgendwie in den letzten 1,5 Jahren durchgezogen habt, da sage ich echt wirklich Respekt. Also von Gigs mit ZSK, Betontod, dann, ich kann die gar nicht alle, eigentlich alle, 3 Meter Feldweg, im Prinzip eigentlich alle größeren deutschsprachigen Punk-Ska-Bands, die ihr da supportet, plus euren eigenen Shit, den ihr dann spielt und plus die Festivals, die noch alle dazukommen und es sind halt nicht nur No-Name-Festivals, sondern dann seid ihr halt irgendwie auf dem Open Flair und dann seid ihr halt auf dem Hurricane und dann seid ihr halt auf dem Southside und spielt natürlich auch als Band, die halt eine Ochsentour spielt nicht nur die guten Slots, sondern man merkt dann schon, ihr müsst halt gerade kämpfen. So, und das macht ihr ja halt auch einfach gut.
Ja, und das ist so, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, also hätte mir vor einem Jahr hier gesessen und jemand hätte dir gesagt, so, ey Tina, nächstes Jahr, ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, dass die ZSK-Tour dann kommt und wusste schon, ja, das wird schon krass, riesengroße Clubs, irgendwie teilweise ausverkauft, geile Tour, aber was danach alles noch kommt mit diesen ganzen Festivals, so Hurricane, ich war jahrelang Besucherin vom Hurricane, stand immer vor dieser Bühne, dachte so, irgendwann will ich hier mal spielen, war irgendwie, ich glaube sogar vor acht oder neun Jahren war ich da mit damals Tina-Stickern und habe die an Leute verteilt und war so, da kannte einen niemand irgendwie und dachte, okay, wow, fuck, dieses Jahr hast du da einfach selber gespielt. Das ist so total krass und es hat mir wieder gezeigt, dass es sich einfach ganz doll lohnt, an Sachen dran zu bleiben und für seine Träume so zu kämpfen.
Aber trotzdem ist das hart, oder?
Ja, also.
Was ist denn härter? Auf der Bühne darum zu kämpfen, Gehör zu finden, weil das muss man ja als Support eigentlich, ich muss dann immer an Arnim von den Beatsticks denken, der dann auch schon früher gesagt hat, das Support-Show spielen ist das Geilste, das ist das Leichteste der Welt. Du hast eine halbe Stunde Zeit und gibst 100% oder 120% und kannst eigentlich immer nur gewinnen. Und es hat sich bei ihm halt ziemlich leicht angehört und trotzdem fühlt sich das so hart an, auch aus vom Blick von außen, wenn du weißt, das sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 500 ZSK-Fans und dann kommt halt eine Band und die sagt einem erstmal nix. Ist das hart oder ist das energieaufreibend für euch oder für dich eher gesagt?
Also die Live-Shows an sich sind, also wenn ich jetzt sagen würde, sie sind nicht energieaufreibend, stimmt's nicht, weil wir uns einfach so völlig auspowern, dass unser Akku nach der Show einfach leer ist, weil wir einfach alles, was wir in Energie haben, auf dieser Bühne lassen so. Aber unabhängig davon, von unserer Performance jetzt, mir fällt es irgendwie gar nicht so schwer. Also ich bin mit diesem Anreiz auf die Bühne gegangen, irgendwie, ich mache eine Show, ich habe da Bock drauf, ich gebe irgendwie mein Bestes und das wird schon irgendwie funktionieren. Und tatsächlich hat das immer so geklappt dieses Jahr. Also es gab keine Show, wo es nicht geklappt hat. Es war immer gutes Feedback. Wir haben einfach das gespielt, was wir lieben und worauf wir Bock haben. Nicht mit diesem Anreiz, uns da irgendwie jetzt durchkämpfen zu müssen. Es hat einfach so funktioniert. Ich glaube, das Anstrengendste ist tatsächlich das Drumherum. Gar nicht dieses Konzert spielen, sondern das Ganze drumherum mit irgendwo hinreisen, aufbauen und so. Wir machen das ja auch alles selber. Also wir haben da auch keine Crew dabei, die da irgendwie, also wir haben einen Tontechniker dabei, jemanden für Merch, so, aber der Rest ist halt, bleibt halt alles so bei der Band und das ist halt das Anstrengendste eigentlich. Also wir haben auf der Tour im Frühjahr eine Show gehabt in der Schweiz und dann mussten wir von Hamburg einfach in die Schweiz fahren. Und dann, also Teil meiner Band ist halt selber gefahren und dann noch spielen. Wir sind am Tag vorher schon angereist, wäre gar nicht gegangen. Und das ist halt, dann schläfst du immer nachts nur ein paar Stunden, kannst gar nicht so viel Party machen, weil du musst ja direkt weiterfahren. Und das laugt einfach sehr aus und ist sehr anstrengend.
Könntest du es alleine leisten, wenn es immer noch ein Soloprojekt wäre?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht die letzten Monate. Ich glaube, an dem Stand, wo wir jetzt sind, nein. Also ich bräuchte wahrscheinlich dann so ein Management, also jetzt machen wir auch alles selber. Also wir haben halt jetzt eine Booking-Agentur, wir haben eine Plattenfirma, aber so die ganzen Sachen drumherum, alles, da bräuchte ich noch Leute für. Es würde gar nicht gehen. Also oder ich würde, so wie ich früher war, es probieren und dann wäre ich wahrscheinlich so krank geschrieben, dass ich irgendwie drei Jahre nicht mehr arbeiten könnte oder hart gesagt das Projekt aufgelöst hätte. So.
Ich habe gestern Nacht, bin ich nicht losgezogen, ich habe gestern Nacht mir alle drei Teile der Echt-Doku reingezogen. Hast du die auch schon gesehen?
Ja, habe ich.
Ist das nicht wundervoll?
Ich war sehr gebannt. Also hat mich sehr mitgerissen. So auch emotional.
Ich
finde es schon.
Ich meine, ja,
so manche Sachen so zu sehen, wo ich mich selber auch so ein bisschen erkannt habe. Und auch so, wie es so hinter den Kulissen ist, weil das ist ja so dieses spannende Menschen vor der Bühne. Das weißt du ja auch, sehen halt nur das, was sie auf der Bühne sehen, aber nie das, was dahinter passiert. Und man selber denkt dann auch, naja, bei uns irgendwie oder bei mir lief dieses Jahr dann halt auch viel schief und einfach mir ging es nicht gut und dann liefen Sachen nicht gut und bei anderen Bands läuft das bestimmt immer alles. Und dann mal zu sehen, dass bei so einer großen Band wie Echt damals einfach auch so viele Sachen nicht so liefen, hat mir irgendwie auch so ein bisschen Kraft gegeben. Weiß nicht, ob du das verstehen kannst.
Ich kann das voll verstehen. Ja. Ich habe so zwei Situationen dieses Jahr gehabt. Und zwar einmal die Situation der Überarbeitung. Hm. Das heißt, weil du Solokünstler bist und arbeitest du halt die ganze Zeit konsequent an deinem Projekt daran. Und dann musst du ja noch arbeiten, um wiederum Sachen in deinem Projekt zu finanzieren. Ja. Videos, Fotos, der ganze Bullshit. Und ich war letzte Woche Freitag an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust, ich kann nicht mehr. Also wofür? Mhm. Ich kann nicht mehr, ne? Über alle Themen, die gerade also aufschwappen, über Spotify, über die Wegrationalisierung von Clubs, über die Situation, dass wir uns die ganze Zeit in einer harten Inflation befinden und man auch denkt so, Alter, keine Ahnung, ich werde jetzt in 2 Monaten 42. Willst du dir das jetzt das Ganze nochmal 8 Jahre antun, dann bist du 50 und was machst du denn dann? So, also in diesem kompletten Mind-Struggle, so wie ich damals irgendwie mit 22 gesagt habe, so, ich werde jetzt Künstler und wenn ich mit 30 das nicht geschafft habe, dann kann ich immer noch an den Hafen gehen und arbeiten. Hm. Also die Suche nach einem geregelten Job, so, und ne, wie baust du deine Zukunft her? Und ich brauchte ein Live-Konzert, um wieder Kraft zu fassen. Ich war am Sonntag hier bei Kochkraft durch KMA.
Cool.
Und das war so energievoll und die haben so viele Sachen gemacht und so viele Sachen gesagt und die haben so eine Show gespielt, wo ich im Nachhinein so inspiriert gewesen bin, zu sagen, ey krass, du machst weiter, dafür macht man das. Wow, was ist denn da gerade passiert? Warum kriege ich denn gerade durch dieses Konzert so viel Energie? Natürlich machst du weiter, mach dir keinen Kopf, alles cool. Also mein ganzer körperlicher Struggle ist nur ausgelöst worden durch meinen Mindfuck, den ich gehabt habe und der gedacht hat, ey, ich will doch erfolgreich werden und ich will jetzt erfolgreich werden. Und gestern habe ich mir die Echt-Doku angesehen und habe gedacht so, weil ich echt gehasst habe. Ich habe sie wirklich, du musst halt bedenken, ne? Die sind ja alle in meinem Alter.
Ja.
So, und ich kenne Kim Frank noch aus einer Zeit nach Echt, wie er ein Teil des Eckspaß geworden ist, aber als Gast. So, ich habe aufgelegt und Kim Frank war oft da und hat sich kaputt gemacht. Einfach, also der hat dann halt einfach die Nacht zum Tag gemacht, von Montag bis Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und wo ich gedacht habe, ja klar, super unangenehm, früher voll der Star und ne, und dann einfach dieses komplette Konstrukt der Echt-Doku zu sehen, was macht dieser Erfolg und was macht dieser Druck mit Menschen und wie leiden sie darunter? Und egal, ob du jetzt einfach gerade im Weserstadion spielst oder irgendwie einen fetten Gig auf der Popcom hast, sofort Tausenden von Menschen, die dich halt sehen wollen. Der Mind-Struggle, der ist halt trotzdem da.
Und das ist so spannend, weil viele Menschen halt denken, wenn du dann erfolgreicher wirst oder wenn du, so wie in meinem Fall jetzt, dann so geile Bühnen dieses Jahr spielen darfst, ey, dann ist doch alles geil. Dann ist es doch perfekt. Du hast doch irgendwie so das erreicht, was du vielleicht erreichen wolltest. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es psychisch einem dann ja gut geht, weil ja mit diesen ganzen Sachen, die geil laufen, einfach viel mehr Druck entsteht. Du hast plötzlich viel mehr Druck von unterschiedlichsten Orten. Natürlich oft Druck, den man sich einfach selber macht, weil man ja dann auch denkt, boah, jetzt sind viel mehr Menschen bei den Konzerten. Ich möchte jetzt aber auch wirklich eine geile Show abliefern. Da denkt man mehr drüber nach, weil einfach viel mehr Menschen da sind. Oder natürlich auch so außerhalb mit, ja, da sind Konzerte gebucht, so ist können wir jetzt, also kann ich eigentlich doch nicht absagen, so, die muss ich jetzt spielen oder ich will die auch spielen oder irgendwie, wenn man dann so in Bezug auf ein Album oder sowas denkt, so, hey, in dem Zeitraum, es müsste aber da passieren, das wäre alles cool so und dann fängt es plötzlich an, die Maschine fängt an zu rollen und dann hast du nicht mehr dieses, ja, ach, wir gucken mal, ja, und ja, machen wir da mal so einen Song oder so, schauen wir einfach mal, nee, es ist alles so, bam, 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 bam und es geht halt auch so weiter und da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht so unter die Räder gerät.
Wir haben uns getroffen dieses Jahr, eigentlich gar nicht so häufig, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin voll an deinem Leben dran, aber ich habe liegt wahrscheinlich an Instagram. Aber ja. Wir haben uns nicht so häufig getroffen wie die letzten Jahre, aber wir waren zusammen auf einer Hochzeit und zwar von Murphy, der geheiratet hat, genau. Und haben uns dann auf eine Zigarette draußen getroffen. Oder ich habe mich auf eine, du rauchst gar nicht mehr, ne?
Nee.
Du hast noch nie geraucht, oder?
Doch, ist tatsächlich aber schon ein paar Jährchen her.
Ist ein bisschen ein paar Jährchen her.
Ich glaube, ich habe so
ist in Ordnung,
vor,
wenn ich hier rauche?
Ja,
das okay, ist okay. Alles klar.
Ich habe so vor 7 Jahren, 8 Jahren aufgehört oder so. weiß gar nicht. Ich habe auch nie so super viel geraucht, aber schon immer mal so. Ich habe dann aber damals Stimmbandprobleme gekriegt. Also meine Stimme hat echt richtig drunter gelitten. Ich habe auch ein paar Konzerte damals gehabt, wo meine Stimme einfach weg war. Es ging nichts mehr. Das war so, ich habe ja viel auf der Reeperbahn Covermusik gemacht. So diese im Lehmitz, so auf dem Tresen und diese ganzen Sachen. Und da haben alle geraucht, wie sonst war es. Ich stand auf diesem Tresen, der Rauch ist hochgezogen. Ich habe selber noch geraucht. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel getrunken. So, das war echt so meine Rock'n'Roll-Zeit.
Ist das die Cuba Libre-Zeit?
Oh, nee, die Tequila-Zeit. Also, oh ja, Tequila-Zeit. Deshalb hieß ich auch mal Tina Tequila. Die Zeit ist vorbei, jetzt mehr so die Pfeffi-Zeit. Aber damals war Tequila. Und ich habe echt, durch das ganze Gerauche habe ich so meine Stimme also einfach echt kaputt gemacht. Und dann kam einfach irgendwann mal nichts mehr raus bei einem Gig, bei ein paar Songs. Es kamen keine Töne mehr raus und dann war so, okay, fuck, ich muss was tun. Und dann habe ich aufgehört.
Wir Raucher, wir machen unsere Stimme nicht kaputt, wir formen sie.
Ja.
Sie
Solange sie noch funktionieren.
Und dann haben wir uns bei dieser Hochzeit getroffen von unserem allerliebsten Jonathan Murphy. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, aber es kam halt zu einem relativ ehrlichen Gespräch. Und ich dachte, fuck, was? Du hast nämlich dort relativ ehrlich und unverblümt erzählt, dass du eigentlich diesen Festivalsommer entweder auf der Bühne gestanden hast oder stationär nicht, ne? Du wurdest teilstationär betreut worden bist, weil deine Seele nicht mehr das hergegeben hat, was sie eigentlich hergeben soll.
Ich weiß noch genau, wie das Gespräch zustande kam.
Ist nicht
also,
wahr.
Also, was heißt genau? Aber ich weiß noch, dass wir draußen standen und du mich gefragt hast, wie es mir denn gerade so geht. Und daraufhin habe ich diese ehrliche Antwort gegeben. Und das ist so ein Lernprozess dieses Jahr für mich gewesen, dass ich oft mit Menschen irgendwo stand, auch in so kleinen Gruppen wie jetzt, und ich gefragt wurde, wie es mir geht. Und ich ganz oft immer so, ja, passt schon. Dieses Standardding, kennst du vielleicht auch so, ah ja, geht schon irgendwie. Ja, oder dieses, oh, muss halt. So, und ich habe ganz oft nie ehrlich gesagt, wie es mir gerade geht. Klar, es gibt auch Momente, wo man das vielleicht auch gar nicht machen möchte so, aber trotzdem Leute, die man eigentlich ganz gut kennt, wo man das dann doch so, ja komm, das muss ich denen ja jetzt nicht erzählen und so. Und ich habe dieses Jahr angefangen zu versuchen, gelingt mal besser, mal schlechter, aber einfach auch mal wirklich ehrlicher zu antworten. Und in so einem Klinikaufenthalt lernt man ganz doll viel mehr so sich selber kennen und was für Gefühle man eigentlich in sich trägt und in sich reinzuhören, wie geht's mir denn eigentlich wirklich gerade. Und einfach auch mal ehrlicher auf seine Gefühle zu hören und die zuzulassen und vor allem sie auch auszusprechen.
Wann hast du den Klinikaufenthalt begonnen?
Anfang Mai, genau.
Mai 22 oder Mai 23?
23. Alles dieses Jahr. Also dieses Jahr war einfach echt absurd. Genau, also ich habe schon während der ZSK-Tour gemerkt, so boah, mir geht's nicht gut. Und das ist irgendwie mehr als nur, mir geht's nicht gut. Da sind echt Baustellen, die, also um mal so ein bisschen der Geschichte zurückzugehen, ich hatte früher schon damit sehr viel zu tun und habe auch sehr lange schon Therapie hinter mir und habe da auch öffentlich schon drüber gesprochen. Damals die Dynamit-EP habe ich auch pro verkaufter Platte was an die Deutsche Depressionshilfe damals gespendet und habe damals schon gemerkt, so, oh, das ist auf jeden Fall ein Thema bei mir, hatte das aber, dachte ich, dann so eigentlich ganz gut im Griff und konnte damit ganz gut umgehen so und habe gemerkt, was so meine Punkte sind und was ich machen kann. Und ich glaube aber, dass Corona dann doch sehr viel bei mir umgeworfen hat, so weil man ja auch viel mehr Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen und ja auch viele Menschen ja in so ein Loch gefallen sind, da habe ich zwischendurch auf jeden Fall auch zugehört. Und ja, das kam dann alles so irgendwie wieder. Und während der Tour im Frühjahr ist mir das so aufgefallen, im Februar, ich schon dachte, oh, irgendwas so stimmt hier nicht, aber was ich schon meinte, so eine Tour ist super stressig, du denkst ja gar nicht drüber nach, du bist am Durchballern, machst die ganze Zeit durch, machst durch und wunderst dich, warum du eigentlich gar keine Energie mehr hast und warum, das war so der anhaltende Punkt für mich, ich habe gemerkt, okay, ich spiele so krasse Konzerte gerade, es war glaube ich auch der Zeitpunkt, als ich erfahren habe, ja, dass wir auf dem Hurricane Festival spielen werden, das durfte ich ja noch nicht öffentlich sagen, so, aber ich wusste es schon und ich dachte so, okay, irgendwie findest du das ganz cool, dass du das dieses Jahr machen darfst, aber wo ist denn deine ganze Euphorie geblieben? So, wo ist die ganze Euphorie, dass du so geile Sachen machen darfst? Ey, das, was du dir jahrelang gewünscht hast, wo du hingearbeitet hast, darfst du jetzt machen. Und deine Reaktion darauf ist ja ganz cool. Also, das war so der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist los? Und ich habe das große Glück, in meinem Umkreis viele FreundInnen zu haben, die auch mit dem Thema sich beschäftigen oder selber auch betroffen waren, betroffen sind, mit denen ich mich da offen austauschen konnte und die auch meinten so, ey Tina, ich glaube, du musst dich da nochmal mit ein paar Sachen befassen. Und dann habe ich so während der Tour Februar schon gemerkt, okay, ich muss irgendwas tun und habe dann aber auch gemerkt, so okay, so, also ich weiß nicht, wer von allen, die gerade zuhören, das weiß, aber so Klinikplätze zu kriegen und Therapieplätze zu kriegen,
ist super
nicht
in
so,
Deutschland. Geht total,
ja, ist
schnell.
Toll. Also und vor allem fix. Therapieplätze, es ist der Horror. Also es ist wirklich der Horror, da was zu kriegen. Und ich habe aber auch gemerkt, so in meinem Zustand, wie es mir ging, okay, so ein einmal die Woche mit irgendwem reden, das ist nicht die Lösung. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und ja, dann habe ich mich entschieden, okay, ich möchte, glaube ich, in eine Klinik gehen. Und habe dann mit einer Freundin viel drüber gesprochen, die selber in der Klinik war, die mir da auch so ein bisschen erzählt hat. Also ich habe sie damals auch besucht und wusste auch, wie das da ist und wusste auch, dass es nicht dieses typisch Klinik-Ding ist, sondern dass es gar nicht so, wie man es vielleicht im Film manchmal sieht, ist, sondern dass es eigentlich auch vielleicht, also schön ist der falsche Begriff, aber gar nicht so, so kalt und kühl und so typisch Klinik ist, sondern auch irgendwie auch ganz gemütlich sein kann und irgendwie einem helfen kann. So. Und man hat ja immer andere Bilder, wenn man so einfach irgendwas im Fernsehen oder sonst wo guckt. Ja, und dann war für mich klar, okay, ich möchte das machen. Und dann habe ich sehr lange überlegt, wie ich mir das so vorstelle. Weil es gibt ja einmal, für diejenigen, die das nicht so wissen, einmal stationär. Das heißt, du bist komplett einfach meistens so 8-9 Wochen in der Klinik, also komplett raus. Bist aus deinem Alltag, aus allem komplett raus. Für 2 Monate, 3 Monate, wie auch immer. Und schläfst halt auch nicht zu Hause, du bist einfach weg. Und dann gibt es teilstationär, was ich gemacht habe, wo du halt so ein bisschen 9-to-5-mäßig weg bist und abends aber immer zu Hause schläfst und am Wochenende halt auch zu Hause bist. Und ich habe dann halt, ich habe bei mir auch gemerkt, dass so das Bandprojekt oder damals mein Soloprojekt irgendwie Tina auch auf jeden Fall Teil dazu beigetragen hat, dass ich in der Klinik gelandet bin. Das klingt voll hart, aber es ist einfach so, weil ich mich da einfach sehr doll kaputt gemacht habe. Und habe gemerkt, okay, wie kann ich, was kann ich jetzt machen, damit es mir besser geht? Wie kann ich trotzdem meinen Traum, den ich ja, ich will das ja machen, das ist ja auch mein Baby irgendwie. Und dann war diese Teilstationäre für mich total klar, weil ich wusste, okay, ich möchte ja die Konzerte spielen und die geben mir ja auch was. Ich müsste dann halt auch alle Shows absagen. So. Hurricane. Ich müsste alle absagen. Und es war total spannend. Ich habe damals meine Band nach der Tour direkt ins Boot geholt, denen es erzählt. Die Booking-Agentur, habe dann mit allen drüber gesprochen. Und diese Rückmeldung war einfach, es war super beeindruckend, weil alle haben gesagt, du entscheidest, was jetzt passiert. Du entscheidest, ob du alle Konzerte absagen willst. Und wenn du das Hurricane und alles absagen willst, wir stehen alle hinter dir. Und das fand ich krass, so dass auch so eine Agentur und Leute dann einfach sagen, ja, wenn du diese Riesenfestivals nicht spielen kannst, dann ist es okay, dann sagen wir die ab. Weil man kennt das ja aus Musikbusiness und ich habe auch echt viele Menschen erlebt, die nicht so ticken. Ja, aber du kannst doch nicht sowas absagen, das ist doch nicht sowas Krasses so.
Es ist das Musikbusiness.
Das ist der Punkt.
Die klopfen halt einmal an und wenn du dann Nein sagst, dann geht's halt weiter. Also die Chancen halt dann halt wieder genommen zu werden, wenn du einmal Nein sagst, sind dann halt gering. Es sei, du bist halt eine größere Band, die sich das dann leisten kann.
Genau.
Wenn die Ärzte sagen so, nee, wir haben halt keinen Bock, dieses Jahr bei euch zu spielen, wir spielen in 2 Jahren bei euch, dann spielen die da in 2 Jahren. Wenn aber eine junge Band, die halt gerade die Ochsentour machen muss, Nein sagt, dann ist das wahrscheinlich vielleicht auch die letzte Möglichkeit, auf einem auf dieser gestandenen Festivals zu spielen.
Und mir hat das einfach ganz toll gezeigt, dass alle Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite, die richtigen Leute sind. Weil sie genauso hinter der Sache stehen wie ich, aber auch genauso einfach dieses Zwischenmenschliche wichtig finden und dass es einem gut geht und dass es nicht um die Gigs, um die Kohle, um das an sich geht, sondern irgendwie so ums Herz. Und ja, und dadurch konnte ich halt ohne Druck entscheiden, was mir einfach gut tut. Und habe dann aber gemerkt, ich will diese Show spielen. Ich habe da einfach so Bock trotzdem noch drauf. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gehe den Mittelweg. Und das war schon krass, weil ich bin dann Anfang Mai in die Klinik gegangen und bin da einfach bis Anfang Mitte Juli, weiß gerade gar nicht mehr genau, geblieben und habe während der Zeit einfach gar nicht so wenige Festivals gespielt. Also es war nicht nur das Hurricane Festival, es waren mehrere Festivals. Ich hatte das große Glück, dass die meisten alle samstags waren, weil ich ja freitags noch in der Klinik war und das alles zeitlich irgendwie so ganz gut umsetzbar war. Und ja, so war mein Tag einfach, also meine ganze Woche bestand einfach aus riesen Kontrasten. Also, weil es ist schon völlig absurd, bist da in so einer Klinik, bist einfach eine von mehreren. Niemand kennt dich, was ich total gut fand. Ich wollte auch so gar nicht, dass mich irgendwer kennt. Ich wollte einfach hingehen und mich um mich kümmern und nicht die Künstlerin sein, sondern die Privatperson. Die private Tina. Und niemand kennt dich und du bist dann einfach so, behandelst deine Themen, setzt dich mit deinen Dämonen irgendwie auseinander, bist einfach da so, wie du bist, hast so einen riesen Safe Space, so bist einfach niemand, was total okay ist und total okay war. Und dann bist du zwei Tage später, bist du auf so einem riesen Festival. Es hat 1000 Leute vor der Bühne stehen, die deinen Namen grölen, nachher mit dir Fotos machen wollen. Und hast du das komplette Gegenteil. Und am nächsten Tag sitzt du wieder so in der Klinik, na, Frau Müller, wie geht's Ihnen heute? Und sagst, oh ja, gestern war das Festival, das war echt aufwühlend und es war schon sehr anstrengend, aber ich habe gerade noch ganz viel Energie, die ich daraus ziehe und mir geht's gerade ganz gut. Oder halt auch mal nicht gut. Das kann
hast
auch
du von sein. Außen aber auch also Negativstimmen bekommen, die gesagt haben, ja, wie kann das denn sein? In der Woche bist du die depressive No-Name Frau Müller und dann am Wochenende gehst du da aber auf die Bühne und gibst dann 100% und kannst das dann. Und dann, was ist denn, glauben wir dir das? Ist das so? Hä? Was? Also
habe ich, also das gar nicht zur Sprache gekommen, wirklich überhaupt nicht. Weil ich finde, es ist ja auch so, dass jeder Mensch ja auch viele Facetten in sich trägt. Und das ist ja auch dieser Punkt ganz oft, dass es heißt, dass depressive Menschen irgendwie nicht lachen oder nur im Bett liegen und nur schlafen und keine Energie haben. Das kann auch mal vorkommen. Das ist ja immer so eine totale Typsache. Es gibt Menschen, die haben einfach, bei denen ist es einfach so, die haben wirklich dann gar keinen Antrieb. Bei mir war es so Antrieb ist manchmal auch ein Thema gewesen, aber nie so richtig. Ich habe eher manchmal zu viel Antrieb. Ich habe aber es immer in Arbeit gesteckt und nie in mein Privatleben. Und deshalb ist so, also kam das gar nicht zur Sprache, weil ich halt, ich habe diese ganzen Facetten in mir. Ich habe die Seite in mir, die extrovertiert ist und auf der Bühne ist. Ich habe aber auch die sensible, eher ruhige und ich bin irgendwie für mich Seite in mir. Ich habe das so alles in mir und ich glaube, für mich war es einfach wichtig, das auch alles zuzulassen und für mich zu erkennen, dass alles halt einen gleichen Wert hat.
Kannst du dir vorstellen, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, es ist ja so, wenn du einen Job hast, ne, und dann freust du dich auf die Ferien beziehungsweise auf den Urlaub und du bist die ganze Zeit nicht krank und dann setzen die Ferien ein, man macht halt nicht und der Körper denkt sich so, ha, so, jetzt bekommst du alles, was du dir irgendwie aufgespart hast in den letzten Monaten, in den letzten Wochen. Hier, war bitte, Schnupfen, Masern, Husten, Heiserkeit, das ist alles jetzt erstmal deins. Ich nehme mir das zurück, was du mir genommen hast. Und wenn du es jetzt gerade so erzählst und wir am Anfang bei der Verantwortung gewesen sind und dass du halt aus deinem Solo-Projekt ein Band-Projekt gemacht hast und die Verantwortung und ein bisschen ein Teil des Drucks halt abgegeben hast an deine Bandmember, dass dein Körper vielleicht auch gesagt hat, so, das ist ja interessant, jetzt ist ja überhaupt gar nicht mehr so viel Druck da, wie es vorher war, sondern der wird ja abgenommen. Bitteschön, jetzt hast du mal Zeit für dich, denk mal drüber nach.
Das hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Also bin ich mir relativ sicher. Ich habe mir trotzdem, obwohl es dann ein Bandprojekt war, hatte ich das Gefühl, dass ich trotzdem genauso viel immer noch gemacht habe oder reingesteckt habe, weil mein Elan ist ja dann nicht plötzlich weniger, nur weil ich mehrere Menschen habe, die jetzt auch alles mittragen und auch voll engagiert sind und voll dabei sind. Ich bin ja immer noch genauso da drinne. Und aber ich habe halt gemerkt, dass ich halt auch mal Arbeit abgeben kann. Und das war ein Lernprozess, das auch mal zu tun. Und diesen Lernprozess hatte ich tatsächlich in der Klinik, dass ich wirklich alles habe liegen lassen und alle anderen das gemacht haben. Und ich glaube schon, dass es auch eine Rolle spielt, so dass natürlich plötzlich dieses alleinige Projekt ein geteiltes Projekt ist und man dann schon merkt, so jetzt habe ich auch mal ein bisschen mal Zeit für mich und dann ist so, bäm, man wird krank, nur dann halt irgendwie mental krank. Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch dieses Ziel vor Augen haben, also ich habe das von mehreren Bands und KünstlerInnen gesehen, ich habe irgendwann so ein kurzes Interview von Nina Chuba gesehen, wo es darum ging, dass sie meinte irgendwie, ja, hey, da hat sie so jahrelang irgendwie auf irgendwas hingearbeitet, hat sie diesen Hit gehabt und plötzlich war sie in so einem Loch, weil sie dachte, was kommt denn jetzt? So, jetzt bin ich irgendwie...
Ich glaube, das war bei Hotel Matze, kann das sein?
Ich weiß es nicht mehr.
Da gibt es nämlich auch wirklich ein wahnsinnig tolles oder interessant, eine, wie soll man sagen, eine interessante Balance, weil er hatte erst das Nina Chuba Interview und sie ist ja noch unfassbar jung. Ich glaube, sie ist 2021 und war da schon in dem Moment, als der Hit rausgekommen ist, Wildberry Lily, da war das irgendwie September und er hatte sie irgendwie im Dezember. Und im Dezember war es halt schon so, dass ich, wenn ich zugehört habe, gedacht habe, oh, da muss jetzt aber jemand ganz vorsichtig sein und wirklich auf sich aufpassen, bevor sie verbrennt. Also wenn ich verbrennt, hört sich so pathetisch an, aber ich finde, das trifft es ganz gut. Also ja, bevor die eigene Energie einen verbrennt oder der eigene, wie soll ich das so schön sagen, bei dir finde ich das sehr, also du bist eine sehr ehrgeizige Frau.
Und das ist aber auch das Gefährliche an der ganzen Geschichte.
Das ist auch das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Und danach hatte Hotel Matze eine Wiederholungsfolge von Judith Holofernes, die wiederum darüber gesprochen hat, wie es für sie gewesen ist, als junge Frau auf der Bühne zu stehen und wie sie sich hat verbrannt oder wie sie verbrannt wurde oder wie sie sich selber verbrannt hat. Und das ist so interessant, die beiden Podcasts nebeneinander zu hören, weil diese gestandene Künstlerin, diese gestandene Frau, die auch schon beim, die das Rock am Ring geheadlinert hat, und dann halt sagt, die mussten mich auf die Bühne tragen. Ich habe die ersten 1 bis 2 Songs musste ich sitzen. Und dann war alles irgendwie leicht. Und dann war alles okay. Ich habe das in diesen 6 Jahren überhaupt nicht mit Familie, mein Kind war mit dabei, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Und dann noch ein Video und dann noch ein Video.
Man muss ganz doll aufpassen, weil man ist in dieser Spirale drin und es geht immer weiter. Und man checkt dann manchmal gar nicht so, Achtung, jetzt musst du einfach auch mal auf dich aufpassen. Oder man hat halt, was ich vorhin meinte, was bei mir dann auch, glaube ich, so ein bisschen Thema war, man hat so Ziele, wenn man ehrgeizig ist, die will man unbedingt erreichen. Und dann hat man die erreicht und dann ist so, was kommt denn jetzt? Und dieses, was kommt denn jetzt, kann halt auch dafür sorgen, dass man plötzlich auch in so ein Loch fällt. Weil du arbeitest ewig auf irgendwas hin und dann hast du es erreicht und denkst so, und jetzt? Scheiße, ich brauche wieder ein Ziel. So, und dann ballerst du zur nächsten Sache. Aber vielleicht fällt dir direkt erstmal kein Ziel ein, weil du so überwältigt bist von dem, was du gerade erreicht hast. So, und das war bei mir, glaube ich, mit diesen ganzen Konzerten, die wir dieses Jahr spielen durften, auf jeden Fall so, dass ich dann dachte, okay, das ist doch das, was ich die ganze Zeit wollte. Jetzt habe ich das. Und jetzt? Eigentlich könntest du dich jetzt auch mal um dich selber kümmern. Nee, aber ich brauche ja wieder ein Ziel. Aber was ist denn jetzt mein Ziel? So, ja, das ist schon echt spannend so. Also ich glaube, es ist auch krass, weil wo ich angefangen habe, so mehr offen darüber zu reden dieses Jahr, mit wie vielen Menschen aus dem Musikbusiness ich gesprochen habe, also Leuten, die aktiv als KünstlerInnen auf der Bühne stehen, die genau das Gleiche haben wie ich oder hatten, die halt öffentlich darüber noch nicht geredet haben oder nicht reden möchten, was ich total respektiere, aber wo das halt auch so ist. Und das checkt, es sind einfach so viele. Und ich glaube auch nicht ohne Grund, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meine Therapeutin, die ich früher hatte, hat immer zu mir gesagt, naja, dadurch, dass sie ja ihre Themen haben und irgendwie da auch das auch nicht so einfach in vielen Punkten für sie ist und so, aber dadurch ziehen sie halt diese ganzen Songs und dieses ganze Kreative, ziehen sie irgendwie aus diesem Punkt raus. So, und deshalb sind ja auch, nicht immer, aber oft viele kreative Menschen haben ja auch so vielleicht mehr Struggles oder andere Struggles oder setzen sich damit anders auseinander, weil sie sensibler sind und das dann irgendwie zur Kunst machen. Wie siehst du das?
Ich war mal ganz lange in einer Beziehung, 10 Jahre, mit einer sehr tollen Person, die gesagt hat, dass sie das empfindet, dass ich wahrscheinlich einer der sensibelsten Menschen bin, den sie kennt und kennengelernt hat, was ich gedacht habe, das stimmt aber nicht, das kann doch nicht wahr sein, ich bin doch nicht sensibel, ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof in einem kleinen Dorf und wo nicht über Gefühle gesprochen worden ist. So, da hat man, ich glaube, meine Mutter hätte sich ja sehr gewünscht, dass man mehr über Gefühle spricht. Haushalt, Vater, Mutter, ewig zusammen. Die haben es geschafft, fast 50 Jahre zusammen zu sein. Natürlich mit guten und mit schlechten Jahren, aber halt auch Bruder, Schwester und ich. Und ich war das, weiß ich nicht, ich war das, wie nennt man das so schön, Nesthäkchen. So, und es war für mich irgendwie immer klar, nicht auf diesem Dorf zu, oder in diesem Dorf zu bleiben und halt irgendwie, weiß ich nicht, Kunst zu machen oder rauszugehen oder Abenteuer zu erleben und war dann irgendwie, innerlich habe ich halt immer gedacht so, ja, wenn sich halt hier jemand das Leben nimmt, weil er Künstler ist, dann bin ich das. Dieses Recht nehme ich mir, aber mit so einem Witz. Also mit so einem gar nicht drüber nachdenken, sondern das ist halt einfach so. Das bin ich halt. Dann nehme ich mir halt das Leben, ich darf das, ich bin Künstler und keiner wird böse sein, weil ich die Person bin, die halt so outstanding halt so ist. Und trotzdem habe ich irgendwie über die Jahre, ich war zum Beispiel, also ich glaube, ab und zu wäre eine Therapie total gut gewesen, aber ich habe zum Beispiel niemals eine Therapie in Angriff genommen, weil mein, ich habe eine sehr gute Art entwickelt, gute Art, darf man, ich weiß gar nicht, ob das
eine gute Art. Ja, ich habe gerade so die Anführungszeichen vor mir gesehen.
Warte, ich habe eine sehr erfolgreiche Systematik entwickelt, wie ich mit Sachen umgehe, die mich verletzen. Also, das heißt, ich habe einen Schutz um mich herum gebaut, der mich in diesem Moment, wenn etwas mich eigentlich hart treffen sollte, emotional, sofort nach oben geht. Und dann ist das aber halt auch, undurchdringbar. Dann ist das, egal ob es zum Beispiel eine Trennung ist von einem Menschen oder der Tod von Beziehungen und so, dann weiß ich, ich atme dann kurz aus und dann merke ich, wie diese Scheuklappen nach oben gehen und wie dieser Panzer nach oben geht und der ist so undurchdringbar und der ist dann da und dann ist da erstmal schlecht ranzukommen. Also ich selber merke das dann nicht, dass das dann, also ich merke schon, dass das passiert, aber ich merke dann nicht, dass dieser Panzer dann erstmal noch für Wochen, für Monate noch da ist. Das merke ich halt einfach nicht, weil ich denke, ich mache jetzt genau den gleichen Scheiß, den ich vorher auch mache. Ich bin doch nicht komisch. Ich bin doch keine.
Aber das ist dann deine Art, damit umzugehen.
Das ist dann meine Art, damit umzugehen.
Und mit so Emotionen dann auch irgendwie, ja, die zu verarbeiten.
Voll.
Das hatte ich zum Beispiel nie. Also so eine Mauer oder so ein Panzer, nie. Ich bin einfach. Bei mir ist das komplette Gegenteil. Ich bin so durchlässig manchmal wie so ein, ich wollte sagen, wie so ein Brot. Das klingt komisch. So mit so Löchern so.
Wie so ein Toastbrot.
Wie so ein Toastbrot, wo irgendwie, wenn mich dann was trifft, trifft mich das doch alles. Und ich muss irgendwie echt immer gucken, wie ich Sachen dann verarbeite.
Ein Toastbrot im Regen.
Ja, genau. So
schmeißt da einfach so in den Regen hinein, sofort Emotionen.
Eher so ein bisschen tatsächlich. Also bei mir ist da gar nicht so, dass mit so Sachen, die von mir abprallen, dass immer dieser Punkt bei vielen Menschen, die so auf der Bühne stehen oder so. Ich wirke so, als wäre das so, eigentlich bin ich ja gar nicht so. Also ich, diese harte, yeah, nach vorne Seite habe ich auf jeden Fall. Aber was so Sachen angeht, das prallt schon nicht so viel von mir ab. Ja.
Hat bei mir manchmal vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, was ich für Mentoren gehabt habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker in einem Traditionsbetrieb auf dem Dorf, wo sozusagen der Meister Hans Dieh so 60 Jahre und halt auch schon damals 60, ich weiß gar nicht, hat er den Krieg miterlebt? Ja, ja, klar, der hat den Krieg miterlebt. So, und sein Sohn war mein Ausbilder und da haben halt nur Männer gearbeitet. Und ich war total frustriert, weil ich das nicht von mir aus selber wusste oder gemerkt habe, dass ich sensibel bin und dass ich emotional bin und dass mich Sachen halt treffen. Und das war, wie du es dir halt einfach vorstellst, sehr herzlich auf einer gewissen Art und Weise, sehr dörflich herzlich.
Aber auch sehr rough wahrscheinlich.
Und sehr rough. Mhm. Wie, ne, wenn du was nicht gebacken bekommen hast, so, dann wurde geschrien. Sag mal, pädagogisch wollen wir sagen, nicht wertvoll, aber wenn ich was kann, dann ist das mich in bestimmte Systeme halt hineinklinken und zu wissen, wie ich da drin halt funktioniere, um dann Props zu bekommen oder die Anerkennung von den Menschen zu bekommen, die in diesem Konstrukt halt drin sind. Und das war halt dann für mich, okay, dann darfst du halt hier nicht sensibel sein und du wirst halt nach dem bewertet, wie du halt Leistung bringst.
Das ist halt so ein bisschen so ein Schalter umlegen, oder?
Ja, voll. Und je mehr Leistung ich gebracht habe und je besser ich geworden bin in dem, was ich da gemacht habe, desto mehr Props und Verantwortung und Anerkennung habe ich halt auch bekommen. Und irgendwie zieht sich das so durch mein ganzes Leben halt so durch. Ich habe Schauspiel studiert und hatte eine sehr roughe Gesangslehrerin, klassischer Gesang, die mir immer dann gesagt hat, wie es dir gerade geht, du gehst auf die Bühne und dann bist du da und hat mir dann Geschichten erzählt von einer Künstlerin, die sie angebetet hat, die ihren Mann verloren hat bei einem Flugzeugabsturz und aber doch noch, der Mann ist sozusagen gestorben. Sie hat es gehört, dass das Flugzeug abgestürzt ist und sie dann aber trotzdem noch auf die Bühne gegangen ist und dann dort gespielt hat und die das in dem Sinne gesagt hat, egal was passiert, du gehst auf die Bühne und bist halt da. Und da war auch die Zeit gerade von einem sozusagen ein Abschlussstück mit ihr, wo sie Regie geführt hat und ich in der Zeit halt meine Großmutter, die ich halt sehr geliebt habe, verloren habe. Und ich war morgens bei der Beerdigung und abends habe ich gespielt. So. Und weil ich, also weil sie meine Mentorin war und weil sie gesagt hat und mir das Gefühl gegeben hat, das muss so sein. Wenn du Künstler bist, muss das so sein. Ja. Du kannst, wenn du ein guter Künstler bist, kannst du auf der Bühne, kannst du das geben. Du ziehst dir sozusagen die Kraft des Applauses und damit kannst du dann halt arbeiten. So. Und da irgendwie.
Sie vielleicht. Ja. Ich finde dieses Wort, das ist was, was ich in meiner Klinikzeit tatsächlich auch ein bisschen für mich gelernt habe. Dieses Wort muss. Es ist so schwierig, weil man denkt immer, wenn man dann aktiv ist und Musik macht, man muss das jetzt aber so machen. Du musst jetzt das machen und du musst das machen und du musst dann ein Konzert spielen.
Du musst funktionieren.
Und du musst funktionieren und nach der Show, du musst zum Merch gehen, weil das sind ja Leute, die mit dir sprechen wollen. Du musst das machen, du musst das machen. Und wir haben dann irgendwann, war so eine Aufgabe, dass man immer mal so eine Zeit lang versucht, alles, was man sagt und denkt, das Wort muss zu ersetzen durch will. Und oh mein Gott, ich versuche das manchmal noch zu machen, weil das macht Sachen auch erträglich, weil wenn ich sage, oh, ich muss, also jetzt zu Hause, ich muss jetzt meine Spülmaschine ausräumen, bin ich direkt da halt, boah, habe ich direkt so einen Hals. Wenn ich sage, ich will, bin ich zwar auch gepisst, aber dann denke ich so, ja, ich will das schon, weil dann will ich ja irgendwie, dass wieder Platz da ist, damit ich nicht spülen muss. So, also dann kann man das so ein bisschen drehen, das funktioniert. Aber dieses muss im Punkt, also eigentlich musst du das ja alles gar nicht. Das sind immer nur Erwartungen, die man halt selber hat.
Du musst es wollen.
Ja, aber Erwartungen, die man halt selber irgendwie hat, dass ich dann auch, ich war immer das so, dass ich halt dachte, okay, ja, ich muss nach der Show zum Merchstand gehen. Ich muss nach der Show mich mit den Leuten irgendwie unterhalten, so. Egal, wie es mir geht, ich muss das machen, weil das erwarten die ja auch von mir. Und dann ist mir so halt nochmal klar geworden, das ist einfach nur das, was ich erwarte, weil ich denke, das gehört sich so, das ist höflich und das ist auch schön, die Leute freuen sich auch, aber wenn ich mal in mich reinfühle und ich habe einen Tag, wo es mir nicht so gut geht, dann ist es auch total legitim. Dann wird niemand mehr sagen, ich gehe lieber zu dem Konzert, weil Tina war nachher nicht am Merch oder so. Das sind einfach nur Erwartungen, die ich irgendwie an mich habe. Und dieses Muss einfach mal rauszulassen und wirklich mal so ein bisschen zu gucken, welchen Druck man kriegt von außen schon genug Druck, aber welchen man sich selber halt auch macht.
Voll. Also ich möchte es eigentlich. Ich habe das zum Beispiel auch ganz stark reduziert irgendwann, dass ich zum Merch-Stand gegangen bin, weil ich das eigentlich am Anfang immer cool gefunden habe und gedacht habe, hey, das ist doch was Besonderes und gerade wenn halt kleine Kids da sind oder so und Fotos machen wollen, dass das voll, dass das doch voll gut ist und dass das auch so zeigt, so du bist als Künstler nahbar. Aber auf der anderen Seite habe ich das niemals gecheckt, dass das auch Energie kostet.
Das wissen halt auch viele Menschen einfach nicht, dass das so ist, weil man sich ja auch immer, also je nachdem, was man für ein Typ Mensch ist, aber man stellt sich auch immer wieder auf neue Leute ein, mit denen man sich dann noch unterhält, egal wie, auch wenn es nur ganz kurz ist so. Es ist immer nach einem Konzert, in unserem Fall ist es jetzt so, wir powern uns alle halt völlig aus. Wir sind nachher eigentlich so, dass wir uns alle erstmal irgendwo hinlegen müssten und schlafen müssten. Aber die Zeit gibt's halt einfach nicht. Das heißt, ein Teil der Band kümmert sich um das ganze Equipment nach der Show und baut das alles wieder zusammen, was einfach auch super viel Arbeit ist. Und da halte ich mich im Moment halt einfach komplett raus so. Und da bin ich von der Band auch sehr dankbar, dass die das machen, weil ich merke, dass ich einfach dafür keine Energie nach einer Show habe. Ich habe dafür einfach keine Energie und habe aber noch so viel, dass ich merke, ja, es funktioniert. Manchmal ja, manchmal nein. Und habe Bock drauf und gehe halt nochmal zum Merch. Und das ist dann so mein irgendwie Ding, was ich dann mache. Und mir macht es auch Spaß und ich bin da auch gerne und unterhalte mich auch gerne mit den Menschen und finde es auch toll. Aber es gibt auch Tage, wo ich merke so, boah, jetzt gerade ist mir da nicht so nach und wo ich früher mich gezwungen habe, dann das trotzdem zu machen und mittlerweile dann so bin, ich sage, nee, ich esse jetzt erstmal einen Teller. Dann esse ich einen Teller und setze mich mal kurz hin, atme mal durch. Wenn ich merke, ja, jetzt ist okay, dann denke ich, ja, okay, dann gehe ich jetzt dahin. Oder nee, dann gehe ich jetzt gar nicht hin. So, einfach mal gucken. Aber es kostet halt, also das ist auch so eine Typ-Mensch-Sache, aber ich glaube, wenn man schon so sehr sensibel ist oder so, kostet das alles super viel Energie. Nicht nur ein Konzert zu spielen, die ganzen Menschen drumherum. So, man hat, wenn man auf der Bühne steht, hat man so auch seinen Safe Space auf der Bühne. Da sind ja keine fremden Menschen, da ist nur die eigene Band. So, wenn du dann aber mit Menschen in Kontakt bist, das ist ja, also du gibst ja immer so ein Stück von deiner Energie an Menschen ab. Das passiert ja einfach.
Voll. Und du machst dich ja halt auch auf der Bühne nackt. Also so geht's mir auf jeden Fall als Person. Total. Auf der Bühne kann ich mit einem Schnipser komplett meinem Panzer halt, egal in welcher Situation ich bin, kann ich komplett meinen Panzer halt runterfahren und dann bin ich angreifbar. Total. Ich bin dann super angreifbar. Und muss ich mich auch selber irgendwie immer manchmal zurückhalten, wenn es halt nur so auch so Kleinigkeiten sind, die ich halt in dem Moment halt unfair finde. Ich meine, du bist hier auf einem Konzert. Warum kommst du auf unser Konzert, wenn du die ganze Zeit da vorne in der zweiten Reihe nur am Quatschen bist und auf dein Handy starrst und halt die ganze Zeit laut bist und alle drumherum, die sich dieses Konzert und diesen Song halt wünschen, denken sich halt einfach, halt dein Maul. Mhm. So, und dann habe ich Situationen gemacht, das tat mir voll leid. Da haben wir im Übel und Gefährlich gespielt und genau so eine Situation war da, dass da halt eine Person bei einem ziemlich gefühlvollen Song einfach genervt hat. Und ich habe gemerkt, es nervt nicht nur mich, es nervt halt auch alle drumherum. Und dann bin ich dann einfach so, dieses Stopp, wir unterbrechen jetzt mal diesen Song. Ey, tu mir bitte einen Gefallen. Und hab dann von oben herab diese Person, die überhaupt gar nicht realisiert hat, was da jetzt eigentlich gerade passiert, im ersten Sinne halt nur mit ein paar Sprüchen freundlich darum gebeten, den Platz zu wechseln und an die Bar zu gehen und einen zu trinken. Und wenn sie ihre Person, die da gerade mit ihr unterwegs ist, auch noch einen trinken möchte, dann geht das auf meine Kappe. Aber ihr müsst jetzt hier raus. Hätte ich in der Form so sagen können. Aber ich habe wirklich ein 2-Minuten-Ding daraus gemacht und einen Scherz. Und also wirklich diese Person halt einfach so dumm dargestellt, dass ich selber halt weiß, oh krass, wenn ich meinen Schutzpanzer runter habe und irgendetwas nicht in meine Welt halt gerade hineinpasst oder ich etwas unfair finde, dann werde ich zu einem wirklich dämonischen, bösartigen Wichser. So. Und versuche das dann auch mit einem Lächeln zu kaschieren, was ich dann halt noch viel bösartiger finde. So. Und das ist dann halt, das ist dann da. Und dann habe ich irgendwie lieber meinen Schutzpanzer auf. Aber wenn ich dann von der Bühne runterkomme und dann ist da halt so, haben wir die Situation irgendwie am Merchstand und du sprichst halt mit den Leuten, dann fuckt mich das halt auch tierisch ab, wenn ich denke halt so, ey Leute, jetzt check doch mal, ich kann mich nicht zerreißen und wenn dann jemand kommt, ey, wollen wir ein Foto machen, sage ich ja auf jeden Fall, aber jetzt noch so eins und so eins. Ey, wir standen ja auch jetzt hier die ganze Zeit, der Junge wartet jetzt ja auf sein Foto. Also so eine, ja, es ist okay, ich bin gerade vollkommen offen, wartet doch einen Moment, ich bin doch auch gleich da oder so, dann denke ich halt immer so, ey, seid doch mal kurz empathisch, so, das ist doch cool, dass jetzt alle da sind und ich nehme mir für jeden halt die Zeit, aber ich muss da wirklich richtig penetrant, also je älter ich werde, aufpassen, dass nicht das rauskommt, so diese bösartige Fratze, die da halt einfach teilweise da ist und weil ich halt weiß, dass das kommt, weil ich diesen Schutzpanzer halt habe und das Ding da halt die ganze Zeit drin brodelt. Und deshalb habe ich mich auf das Wort verbrennen gesagt. Also, wenn der Schutzpanzer oben ist, dann verbrenne ich manchmal teilweise von innen. Und es kann nicht.
Weil du halt total wütend bist, zum Beispiel in dem Moment, oder total genervt bist und es nicht rauskommt, sondern du es in dich reinfrisst.
Genau.
Oder? Und ich finde auch diese Balance ist dann auch schwierig. Also, ich bin dann immer so, dass ich denke so, ey Leute, warum seid ihr denn nicht empathisch? Warum checkt ihr das denn nicht? So, weil ich manchmal einfach vergesse, dass ich super empathisch schon immer bin und auch super sensibel bin und auch so Schwingungen und Gefühle und es immer ganz schnell merke und auch merke so, oh nee, okay, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und so. Und immer dann hoffe und denke so, dass andere Menschen es auch haben. Aber es ist ganz oft so, dass man von sich einfach nicht auf andere schließen darf und dass andere manchmal, das habe ich auch schon erlebt, das gar nicht böse meinen, wenn sie dich dann irgendwie in Anführungszeichen nerven oder immer ansprechen mit, hey, müssen wir so machen, sondern die wissen das einfach gar nicht anders. Die haben dieses Gefühl einfach nicht. So. Und dann ist es halt auch nicht so leicht, damit irgendwie dann umzugehen, weil ich bin dann auch so, ich denke so, ich will die jetzt auch nicht ankacken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die checken das einfach nicht anders. Aber ich glaube, es ist für einen selber, also das habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht, aber auch total wichtig, dass man nicht alles so unter seinem Schutzpanzer innerlich lässt und sich halb verbrennen lässt, weil irgendwann ist sonst, rollst du so den Panzer ab und dann ist da drunter nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man muss auch so eine Balance finden, Sachen dann irgendwie rauszulassen. Das muss ja nicht gegenüber diesen Menschen an sich dann sein, wo du merkst, die überschreiten einfach eine Grenze, sondern, also da kann es natürlich auch sein, in bestimmten Fällen muss das da auch sein, aber wenn ich merke, okay, wenn ich das jetzt zulassen würde, das wäre eigentlich viel zu viel, was diese Person gerade von mir abkriegt, dass man irgendwelche andere Sachen sich sucht, um Sachen zu kompensieren, das ist halt wichtig und das ist auch schwer.
Und man sagt ja auch mal so schön, man hasst das an anderen Leuten am meisten, was man auch selber an sich hasst. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich auch eine Person, die nach, wenn die auf der anderen Seite stehen würde, halt genauso ist und laut ist. Ich weiß, dass ich laut bin, so jetzt weiß ich. Und ich weiß auch, ich bin mit vielen Sachen halt auch super grenzüberschreitend, obwohl ich vielleicht gar nicht sein möchte, obwohl ich irgendwie teilweise halt auch als Person des öffentlichen Lebens halt auch nicht so tue, nee, wie soll man sagen, als Person des öffentlichen Lebens, die einen Podcast macht und teilweise Gäste hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mehr aware sein muss nach außen, gerade bei Gästen, als ich wirklich manchmal sein möchte. Also das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber manchmal möchte ich halt auch gar nicht so aware sein. Also ich, weil das so anstrengend ist, sich über jede Person Gedanken zu machen, die halt gerade in diesem Raum sind und dass es jeder Person in diesem Moment halt gerade gut geht. Und das bringt mich halt manchmal selber auch zum Struggeln, weil ich das früher schon gemacht habe, aber jetzt ist halt irgendwie immer dieser Blick des dieser Blick von oben, ist das, machst du das gerade wegen dir oder machst du das gerade, weil die Außenwirkung das mit dir macht? Und da komme ich wieder, da komme ich wieder in die Studienzeit einer anderen Dozentin von mir, Olivia. Die hat dann immer zu mir gesagt, Hauke, du musst dich irgendwann entscheiden, was du für ein Typ bist. Entweder bist du der Typ, der mit keinen Leuten im Café redet und ein Arsch bist, aber das ist dann eine Entscheidung.
Aber nur weil du da mit niemandem redest, heißt das ja auch nicht, dass du ein Arsch bist.
Sie hat es halt anders gemeint. Okay, entweder bist du der arrogante Typ, der ins Café reinkommt und mit niemandem redet, oder bist der irgendwie allen Leuten versucht, das recht zu machen. So. Und auch das ist so eine Sache, die läuft halt irgendwie auch immer nach Jahren mit.
Und ich glaube, der Punkt ist da, das ist auch was, worüber ich sehr viel nachgedacht habe, weil ich auch jemand bin, eigentlich wollte ich auch immer, dass allen gut geht und es allen recht machen, dass es für alle schön ist. Ich habe aber immer vergessen, auch mal zu gucken, dass es für mich auch mal schön ist. Und du kannst es nicht allen recht machen. Das passiert, also es funktioniert einfach nicht. Es gibt immer Leute, die dich vielleicht auch scheiße finden, die dich arrogant finden, nur weil du in dem Moment einfach mit niemandem sprichst, weil du gerade einfach Zeit für dich brauchst. So, als Beispiel. Es gibt immer Leute, die dich, also ich habe immer jahrelang versucht, es allen recht zu machen, habe immer geguckt, ich wollte immer von allen gemocht werden. So, ich war dieses Abneigung und negative Energien und so mochte ich nie, war nie meins. Ich habe doch immer noch Schwierigkeiten mit und ich wollte immer, dass mich alle mögen, dass alles schön ist und so. Aber das funktioniert einfach nicht. Meine beste Freundin hat immer gesagt, und das habe ich immer im Kopf, everybody's darling is everybody's Arschloch. Es funktioniert ja einfach nicht. Du kannst einfach nicht, eins von beiden, es geht einfach nicht. Und im Endeffekt musst du halt gucken, was ist das, was dir gut tut und womit fühlst du dich gut, was tut deiner Psyche gut. Und wenn du merkst so, nur weil du jetzt auf der Bühne super extrovertiert bist, heißt es ja nicht, dass du, wenn du von der Bühne runtergehst und irgendwo privat bist, das auch sein musst. Wenn du in dem Moment das Gefühl hast, boah, heute ist so ein Tag, ich habe voll Bock, in dieses Café zu gehen und ich will einfach mit niemandem reden, ich will einfach nur so für mich da sitzen, meinen Kaffee trinken, dann ist es halt eigentlich schon schlimm, dass dieser Gedanke dann kommt mit, oh, es wäre jetzt aber schön, so allen Hallo zu sagen und ja, höflich zu sein und so, ey, fuck off, wenn das einfach gerade nicht dein Gefühl ist, machst du dich halt wieder kaputt und verschwendest wieder Energie, um anderen Menschen zu gefallen, aber nicht das zu tun, was dir gut tut.
Was wäre passiert, wenn du diesen Schritt nicht gemacht hättest? Was meinst du, wie lange hättest du noch Energie gehabt?
Ich habe da, während ich in der Klinik war, super viel nachgedacht drüber. Weil es war total spannend bei mir. Ich hatte meinen ersten Tag in der Klinik Anfang Mai. Das wäre ein Tag gewesen, wo wir eigentlich ein Konzert gespielt hätten. Ich habe dieses Konzert abgesagt, um den ersten Tag in die Klinik zu gehen. Und das war ganz krass für mich. Das war das erste Mal, dass ich so ein Konzert absage. Ich wollte gerade sagen, obwohl ich nicht krank war, aber das ist totaler Quatsch, dass wir dieses Krankheitserkenntnis-Ding, psychisch krank, ist genauso krank wie ich habe irgendwie Bronchitis oder sowas. Und ich war krank und habe deshalb diesen Termin abgesagt. Und ich bin in die Klinik gegangen und ich habe diese Tür betreten. Ich bin da reingegangen, ich saß auf diesem Sessel und ich habe an meinem ersten Tag gemerkt, wie plötzlich so alles von mir abgefallen ist. So dieser Schutzmauer, was du meintest, so, es ist alles einmal so abgeplättert und ich war die ersten Wochen, und es ist ganz bei ganz vielen so, die in der Klinik sind, die ersten Wochen sind so mit die schlimmsten, zwischendurch auch nochmal so, aber weil du bist in diesem Safe Space und es fällt einfach mal alles von außen ab und du checkst dann auch nochmal, wie schlecht es dir eigentlich wirklich geht. Also es war bei mir eine Riesenerkenntnis, wie schlecht es mir wirklich ging. Das habe ich gemerkt, als ich da saß und dachte so, okay, wow, ich habe angefangen, das so ein bisschen zu Hause aufzuschreiben, So ein bisschen wie so ein Buch, habe ich angefangen, diese ganzen Erlebnisse aufzuschreiben, habe irgendwann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich mache mir schon wieder Leistungsdruck, oh geil, kannst ja ein Buch über die Klinik schreiben, dachte nicht schon wieder, hör nicht schon wieder auf, dir wieder ein Projekt zu suchen, weißt du, in dieser Punkt mit, ich suche mir wieder irgendwas, was ich machen will, so nein, stopp, und dann habe ich alles so liegen lassen und habe nur nach meiner Entlassung nochmal was geschrieben, aber dann zwischendurch nicht mehr, so, und ich habe dann gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich ging und habe gemerkt, okay, ich glaube, ich hätte diesen Festivalsommer durchgehalten. Was heißt durchgehalten? Ich hätte den durchgezogen. Ich hätte einfach so weitergemacht. Ich glaube aber, dass irgendwann in dem Jahr der Punkt gekommen wäre, wo ich so zusammengeklappt wäre, dass ich bestimmt das komplette nächste Jahr nichts mehr hätte machen können. Also entweder wirklich gar nichts mehr oder wo ich vielleicht die Band aufgelöst hätte. Ich glaube tatsächlich, dass es so, dass diese zwei Sachen die Alternativen gewesen wären. Entweder mindestens ein Jahr ausfallen, weil es einfach nicht mehr geht, oder einfach an den Punkt kommen, wo ich sage, ich kann das Projekt nicht mehr machen, ich muss aufhören. Ich will einfach nichts mehr machen, ich höre auf mit damit. So. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das durchgezogen habe, damit es nicht zu diesen Punkten kommt. Es war aber auch, ich glaube, dadurch, dass ich hatte halt diesen großen Vorteil, dadurch, dass ich damals so lange in Therapie war, schon viele Jahre davor, wirklich sehr viele Jahre, habe ich aber auch, also kann ich mich, glaube ich, würde ich von mir selber sagen, schon dann ganz gut reflektieren, um auch zu merken, so, hey, okay, das stimmt jetzt was nicht und hey, das kommt daher und das könnte daher kommen und so. Und ich habe deshalb der Punkt, als ich gemerkt habe, ich muss da jetzt was tun, ich bin in die Klinik, war der Punkt, wo ich habe noch funktioniert. Also es war nicht der Punkt, wo viele Menschen dann sind, dass sie merken, es geht schon nichts mehr, ich bin völlig durch. Es war schon kurz davor, aber ich habe noch funktioniert. Also ich habe eigentlich genau in dem richtigen Zeitpunkt die Handbremse noch gezogen. Klar, früher wäre immer besser gewesen, aber es war noch der richtige Zeitpunkt, wo ich mein Leben ja noch auf die Reihe gekriegt habe. Und das ist, glaube ich, meine Rettung am Ende gewesen.
Hm.
Und an diesen Punkt zu kommen, aber wirklich das rechtzeitig zu machen, ist halt sau schwer. Das kannst du halt nur, wenn du, also glaube ich, wenn du wirklich schon viel Therapie hinter dir hast, dass du schon viele Mechanismen und so vielleicht erkennst. Oder auch einfach, wenn du ein Umfeld hast, was dir rechtzeitig mit dir darüber spricht und dir vielleicht auch zeigt, so hey, ich glaube, da ist was. Ich glaube, es ist gut, sich das mal anzugucken und vielleicht mal mit Menschen zu sprechen, also mit Therapeutinnen zu sprechen. Ja,
Mechanismen, Sachen, die sich ankündigen.
Genau, und das ist wieder das so ein Körpergefühl-Ding, das man versuchen muss, soll, will.
Will, dass man versuchen will.
Ja, seinen eigenen Körper, das habe ich in der Zeit auch gelernt, wirklich so gut kennenzulernen, dass du schon merkst, ey, das sind Alarmglocken, wo vielleicht danach was Schlimmeres kommen könnte. Oder das sind Alarmglocken dafür, dass ich vielleicht wieder in eine Depression falle. Oder das sind Triggerpunkte, die dafür sorgen oder so. Und einfach für sich selber so ein bisschen zu sorgen. So wie diesen Podcast jetzt mit der Triggerwarnung vorab zu hören, wenn ich in einer stabilen Verfassung bin und nicht in dem Moment, wo ich eigentlich schon völlig am Boden bin und dann nochmal so drauf. Das habe ich früher gemacht. Da war ich super down und depressiv und konnte nicht mehr. Und dann habe ich genau die Musik gehört, die das noch so richtig befeuert hat. Ich habe mich so richtig drin gesuhlt. Ich höre super viel so Emo-Metalcore-Sachen, so düstere Sachen. Ganz viel nur diese Musik gehört, die ganzen Texte so, alles in diese Richtung, habe mich da so noch tiefer fallen lassen, bin dann aber noch so viel schwerer da rausgekommen. Und während der Klinik habe ich mir eine Playlist gemacht, wo ich dann mit Therapeuten darüber gesprochen habe, meinte so, hey, ich habe in diese Playlist jetzt mal nur Songs gepackt, die eigentlich immer so ein gute Laune-Gefühl bei mir auslösen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn ich dann in so eine Phase kam in dieser Zeit, habe ich immer diese Playlist angemacht und habe gemerkt, krass, ich falle jetzt nicht noch tiefer auf den Boden oder unter den Boden in den Keller, sondern ich bleib da, wo ich gerade bin und krieg mich ein bisschen leichter wieder da raus. So. Also so diese Mechanismen einfach zu erkennen, was hilft mir in dem Moment und was triggert vielleicht oder nicht. Ja.
Ich liebe es, mich daran zu suhlen, seitdem ich in dieser Indie-Bubble gefangen bin. Ich merke es immer, wenn bestimmte Bands in die Playlist hineinrutschen. Also ich merke, dass mein Zustand merke ich, wenn Radiohead auf einmal, wo ich ein starkes Bedürfnis habe, Radiohead zu hören, und auf der Gegenseite kommen dann Deftones oder auch vor allem Fjord, dann so, wo dann ich merke, also das sind Songs, die schaffen bei mir keine gute Laune, sondern die bewegen etwas emotional in mir, wo ich mich dann halt teilweise in diesen Emotionen auch suhlen kann. Und du hast ja auch gesagt, gerade die Verbindung zwischen dem, wie es dir geht, deinem mentalen Zustand und was passiert dann mit den Texten deiner Band? Und was sind die Themen, über die du halt singst? Und das kann ich zum Beispiel überhaupt gar nicht voneinander trennen. Das ist...
ich aber auch nicht.
Also man merkt es in der Diskografie. Wir hatten irgendwie 2014 so den Schritt, wo wir gesagt haben, machen wir mal ernst und schauen mal, was passiert und machen mal ein Pop-Album. Und das war relativ einfach in der Zeit, sagen wir mal, Texte zu schreiben, die, ich will nicht sagen, egal sind, aber die sich halt mit leichten Sachen befassen. Und da hast du auch ein relativ leichtes Album halt einfach so gehabt. Klar, die kleine Melancholie, die dazwischendurch ist halt immer noch da. Aber das war 2014, 15 war das für mich halt einfach möglich, solche Sachen halt zu schreiben. Ich könnte ein Album wie die Phoenix könnte ich nicht nochmal schreiben, weil es überhaupt gar nicht mein mentaler Zustand mehr ist. Und deshalb hört sich halt sozusagen das Album, was danach ist, so wahnsinnig konfus an, weil so viele andere Themen auf einmal am Start sind. Auf einmal setzt du dich mit Politik auseinander und auf einmal setzt du dich mit einem anderen Schmerz auseinander, also mit dem Schmerz des Gehenlassens. So, mein Vater ist in der Zeit halt gerade gestorben, das war voll weird. Irgendwie beim Schreibeprozess, wir waren durch. Und ich habe irgendwie 2016 gesagt, geil, wir sind endlich sind wir mit dem zweiten Album durch. Endlich. Ich bin so glücklich. Und am nächsten Tag ist mein Vater gestorben, so von einem auf den anderen Tag. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, oh Kacke, ja, das, was du da gerade geschrieben hast, hat überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun, wie es dir jetzt nicht gerade geht. Und dann bist du halt wieder, habe ich Arne, unseren Produzenten, angerufen und habe gesagt, so, du, da sind so 3, 4, 5 Songs, die funktionieren halt nicht mehr für mich und ich muss die nochmal umschreiben und habe sozusagen all das, was ich an emotionalen Abfuck gehabt habe, musste ich halt in diese Songs halt hineinbringen, weil es dann erstens gebannt gewesen ist. Es ist halt irgendwie so, als wenn du so ein Geist wieder in die Flasche halt hineinpackst.
Ja.
So, der schwirrt dann offen so dieser Geist, der Traurigkeit schwirrt so offen in meinem Leben herum und ich pack den dann, die ganze Trauer und banne den halt in dieser Flasche, weil der ist jetzt auf diesem Album und da ist er jetzt erstmal drauf und da habe ich diesen ganzen Schmerz halt hineingepackt, so, und wenn wir das live spielen, dann kann ich den Geist eben kurz rufen, dann ist er da wieder für 3:50 so und dann packe ich ihn wieder rein und dann ist auch gut. So, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Und dafür bedanke ich mich halt ganz herzlich für dieses Privileg, auch das machen zu dürfen. Also wirklich seit 2 oder 3 Jahren diese Situation zu haben, dass ich Künstler sein darf, der das in kleine handliche Flaschen hineinpacken kann, was ihn halt so abfuckt, das auf die Welt loslässt.
Und sagt so, guckt, was passiert.
So, das nicht nur meine Dämonen, sondern jetzt auch eure Dämonen.
Ja, das zu teilen. Also es ist bei mir halt auch so, dass ich halt auch nur Texte schreibe, die ich selber halt auch fühle. Also ich glaube, das ist auch nicht bei allen so, aber bei vielen Leuten halt, die kreativ sind, ist es dann halt einfach so, dass in den Texten halt immer auch Wahrheit steckt. Man hat manchmal mehrere Situationen, die man vielleicht in einen Text zusammen verfasst oder es ist ja nicht 1:1, aber es ist schon alles so dieses Gefühl, was in diesen ganzen Texten steckt, das ist halt auch ein Gefühl von einem selbst, was man dann halt auf Papier bringt und dann halt auf ein Album oder genau Singles oder wie auch immer bringt. Ja, das ist bei mir halt auch so, dass ich schon so alles versuche, da drauf zu packen. Und bei Heute Euphorie, der Song, der jetzt gerade rausgekommen ist, der auch dieses Thema Depression und meine Klinikzeit behandelt, da war das halt ganz spannend, dass ich während meiner Klinikzeit, als ich in die Klinik kam, habe ich super viel Text aufgeschrieben zu Hause, super viel getextet, irgendwelche Zeilen gehabt, so richtig, also wirklich seitenweise irgendwas einfach aufgeschrieben. Dann hatte ich so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will mit Musik gerade gar nichts mehr am Hut haben. Musik leckt mich alle am Arsch. Ich will mein Privatleben, ich will keine Band. So, das war so ein ganz kurzer Moment, wo ich dachte so, nein, aber ich will Konzerte spielen. Wo ich dann keine Texte aufgeschrieben habe und nichts. Ich habe es einfach mal sein lassen. Dann habe ich wieder irgendwann angefangen. Dann war die Klinik zu Ende. Und ich hatte diese ganzen Textbausteine liegen und das war so viel. Und dann habe ich angefangen zu sortieren und zu gucken, okay, ich würde echt voll gerne einen Song daraus schreiben, mit diesem ganzen Gefühl, wie es mir so ging. Und ich habe angefangen zu schreiben und ich hatte halt heute Euphorie, morgen Depression. Und diese Melodie hatte ich auch schon. Und so ein irgendwie, ich glaube, die Zeile danach war damals noch irgendwie, du schaffst das schon oder sowas oder du schaffst das schon. Und dann hatte ich diese ganzen Texte und ich habe gemerkt, so, boah, es überwältigt mich so, das kennst du wahrscheinlich auch, weil wenn man so schreibt, du bist ja, du fühlst dich in dieses, du bist in diesem Gefühl dann wieder, selbst wenn es dir gerade im Moment vielleicht besser geht, du bist voll wieder, wenn du anfängst zu schreiben, in dieser Bubble, in diesem Gefühl drin, so als wärst du wieder in eine Zeit zurückversetzt oder so. Du bist, wenn du so ein Thema behandelst, da total drinne. Und ich habe gemerkt, so, es sind so viele Wörter, Buchstaben, mein Kopf explodiert. So, ich will aber unbedingt diesen Song machen. Und ich habe einfach mich nicht sortiert bekommen, weil mein Kopf auch immer riesen Wirrwarr ist. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, mit dem ich immer mal auch Songs geschrieben habe und mit dem ich mich auch so privat super verstehe und wir sind total auf einer Wellenlänge. Und ich meinte so, ey, David, du musst nicht, aber ich würde mich voll freuen, wenn du mir irgendwie hilfst, weil du schreibst auch Songs und ich schätze die Art, wie du schreibst, total. Und wir haben auch schon viel zusammen an Songs geschrieben, aber ich habe so ein emotionales Thema und ich brauche jemanden, der mich versteht, der mir irgendwie hilft, das zu einem Song zu packen. Ich schaffe das allein nicht. Was auch für mich ein Riesenschritt war, weil ich oft immer zu den Leuten gehöre, die denken, ich schaffe das alles allein. Und ich wusste aber, ich kann diesen Song nur mit jemandem fertig schreiben, der dieses Gefühl kennt und der mich einfach total versteht und da das irgendwie mir einfach helfen kann, das zu formen. Und dann haben wir uns im Proberaum getroffen, irgendwann abends spät, einfach so auf den Boden gesetzt. Ich habe ihm diese ganzen Textzeilen alle gezeigt und meinte so, ey, es ist so viel, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er meinte so, ey, die Zeilen, die zwei hier, so wie der, also ein Teil vom Refrain, die sind so stark, lass uns jetzt einfach mal zusammen mal nochmal darüber reden, lass uns mal ein bisschen rumprobieren, lass uns mal andere Textzeilen, die du da hast, zusammenschieben, basteln. Und am Ende ist heute Euphorie entstanden und es war total überwältigend, weil ich dachte, wow, so, man sieht wieder, dass Freunde und Freundinnen einfach auch dafür da sind, so auch manchmal einem bei dem Chaos, dem, was man im Kopf hat, so zu helfen. Und ja, dann kam der Song da raus. Ist schon.
Bist du stolz drauf?
Ja, ich bin total.
Froh, dass ihr den released habt. Ich meine, es ist jetzt die zweite Single vom neuen Album oder von einer neuen EP?
Weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung. Es ist erstmal das, was es ist.
Also wir haben jetzt zwei Songs veröffentlicht und nächstes Jahr im Frühjahr, im April gehen wir auf Tour. Was dazwischen passiert, weiß ich noch gar nicht. Nein, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts mehr. Ja, ich bin total stolz drauf. Es ist halt spannend, weil dieser Song hat auch einen längeren Prozess gehabt, muss ich dazu sagen. Es war gar nicht klar, ob wir den veröffentlichen, weil wir haben zu zweit diesen Song dann so gebastelt. Und er war nur mit Akustik, Gitarre und Gesang. Also das ganze Instrumental, was so super elektronisch ist, das gab's nicht. Es gab nur Akustik, Gitarre, Gesang. Und ich habe diesen Song gehört, ich habe den mit dem Handy dann aufgenommen. Ich habe den am nächsten Tag gehört und dachte, boah, dieser Song ist so 1:1. Der spiegelt wirklich diese Zeit wieder. Ich will diesen Song veröffentlichen. Das ist so, alle Songs, die ich immer geschrieben habe, waren super ehrlich. Aber kein Song war so persönlich, ohne Schutz mal, wie dieser Song. Ja, dann habe ich mit meiner Band gesprochen, dann haben wir so, irgendwann im Auto sind wir zu einem Gig gefahren und haben einfach so alle möglichen Demos, die wir hatten, mal so durchgesprochen. Ich habe denen das gezeigt und dann war so, ey, der Song ist schon echt ganz schön derbe, ganz schön krass, aber er passt halt musikalisch gar nicht so zu dem Rest. Es passt nicht. Und eigentlich ist es dann schwierig, eigentlich können wir den ja nicht veröffentlichen, keine Ahnung. So. Und dann habe ich aber mein Vetorecht eigentlich, hab gesagt, ey, es ist mir scheißegal, was wir für Songs veröffentlichen, ich will nur diesen Song veröffentlichen. Ihr könnt irgendeinen anderen, wenn ihr alle dagegen seid, rauswerfen, ich will nur diesen Song. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Nur dieser eine fucking Song. Weil das so, ich glaube, vielleicht auch für mich so ein bisschen war, diese Klinikzeit für mich abzuschließen. Und diese Erkenntnisse daraus. Und dann war so, okay, wenn dir das so wichtig ist, wir machen das, wir überlegen uns was. Und dann haben David, unser Schlagzeuger, und Mia, unsere Gitarristin, haben gesagt, hey, wir packen das mal an. Und dann waren die beiden im Proberaum und haben so gesagt, hey, wir probieren jetzt einfach mal was aus und schicken dir das. Wir versuchen mal so ein Instrumental zu bauen in so eine Richtung, wo wir denken, das könnte funktionieren, und schicken dir das und hoffen einfach sehr, dass das für dich cool ist und wir diese Akustikgitarre da rauswerfen können. Ich so, okay, lass uns das ausprobieren. Dann haben sie mir das geschickt. Und ich habe zu Hause so den Song darüber gesungen und habe gemerkt, ja, okay, wow, ihr habt, also da sieht man wieder so, Band is of Family, ihr kennt mich gut, ihr habt 1:1 dieses Gefühl in eine andere musikalische Welt transportiert und es funktioniert. Und ich fühle es total, weil ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, wo ich gemerkt hätte, boah, das ist nicht mehr der Song, hätte ich es nicht gemacht. Ja, und dann entstand dieses Instrumental daraus daraus dann dieser Song, das ja auch so Regengeräusche und so drauf, es hat alles so diese Stimmung wieder gespiegelt. Und dann war es okay, ja. Und jetzt, dieser Song ist zwar auch sehr anders trotzdem noch als der Rest, nicht mehr so krass, aber er wird jetzt veröffentlicht. Und das war ein doller Schritt für mich, weil es natürlich klar, mit so einer Veröffentlichung ja auch nochmal, das triggert ja auch so. Ich habe schon so am VÖ-Tag und davor schon, hat mich das auch nochmal doll mitgenommen, weil ich so nochmal die ganze Klinikzeit vor mir gesehen habe und so. Und es hat mich schon sehr doll auch noch berührt und auch, ich habe recht noch viele Tränen deshalb so verdrückt. Aber es war so schön zu sehen, auch was dieser Song irgendwie ausmacht und auch die Rückmeldung von Menschen zu bekommen. Wir haben so viele Leute geschrieben. Auch sorry an dieser Stelle, falls ich nicht alle Nachrichten beantwortet habe. So, ich muss natürlich auch mich selber auch ein bisschen schützen und auf mich aufpassen. Und ich bin ja auch keine Psychologin. Aber es haben mir so viele Menschen geschrieben, die einfach mit diesem Thema sich halt auch so direkt so reingefühlt haben. Und es war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, krass, es funktioniert. Ich habe irgendwie einen Teil von mir preisgegeben und habe gezeigt, hey Leute, lasst uns mehr darüber sprechen. Und die Menschen machen genau das. Und das ist das, was ich mir auch so ein bisschen wünsche, diesen Safe Space, den es so in der Klinik gab, mit wir reden alle darüber, wie es uns geht, wir sind wirklich ehrlich und verurteilen niemanden, man ist einfach so, wie man ist und dieses, ja, wie geht's dir, oh, passt schon, ist einfach, existiert nicht mehr, sondern wir sind einfach ehrlich alle miteinander, hat im Zusammenhang mit diesem Song und unseren ganzen Leuten, die uns folgen, einfach funktioniert und das, ja, dafür bin ich sehr dankbar.
Ich finde auch, da ich Videos immer noch liebe, auch wenn man heutzutage sagt, Videos sind eigentlich egal. Ich finde, das Video dazu ist auch eigentlich euer bestes Video.
Sind so?
Ja, voll.
Krass.
Weil es so einfach ist. Also man muss sich halt vorstellen, dieses Video bist halt nur du und erst und nur eine Totale, die langsam rauszoomt und einfach, wie sagen wir, das schlichte Grau in Grau. Du bist in grauen Klamotten angezogen, Aha. Der Raum ist komplett weiß und grau. Und man geht immer weiter raus und man hat das Gefühl der totalen Tristesse und der absoluten Leere. Und dann bei der zweiten Strophe fängt es genau nochmal so wieder an und es ändert sich eigentlich nicht. Es ist kein Performance-Video, sondern es ist einfach nur so, du alleine mit dem Raum, in dem man sich gerade befindet. Und der Raum ist nicht schön und es ist nicht Bewegung, sondern es ist einfach nur gähnende Leere und es ist alles grau. Und ich finde, das ist sehr gut getroffen in seiner Einfachheit. Manchmal sind die einfachsten Sachen auch die besten.
Also für mich war das super krass, dieses Video selber so zu drehen. Also wir haben das selber gefilmt in einem Raum mit einem Kumpel von uns, der auch die letzten Musikvideos gemacht hat. Der hat uns dabei geholfen, einfach nur gefilmt. Und Linda, die gerade so ganz viel Design und Artwork-Sachen für uns macht, hat dann diesen ganzen Raum noch dazu gebaut und so. Wir haben das gefilmt und während wir es gefilmt haben, war das für mich okay. Es war für mich auch nochmal krass emotional aufwühlend, weil ich einfach nur da stehe und diesen Song singe und ich ja schon jemand bin, die sehr, sehr viel performt und dann einfach nur da zu stehen, das war schon nochmal so, puh. Aber also dieses Video anzugucken, für mich ist super schwer. Also ich habe es mir natürlich dann angeguckt, um halt auch Feedback zu geben. Und ich habe es mir danach auch nochmal angeguckt, als es dann rauskam. Aber ich kann mir das nicht so oft angucken, weil es echt, boah, also es erzielt genau das, was es erzielen soll, aber auch bei mir selber. Es gibt einem dieses Tristesse-Gefühl, diese Kälte, diese Leere, dieses, auch ein bisschen dieses Klinik-Ding, dieses ja, Depressionsgefühl irgendwie. Und ich merke so, dass ich mich da selber auch gerade ein bisschen schütze und mir das auch gar nicht so oft selber angucke, weil ich es gar nicht so gut ertragen kann manchmal.
Okay.
Das ist echt spannend. Also auch so bei eigenen Videos, weil andere Videos waren immer so, ey geil, das Video ist so cool, ich hab Bock, es immer anzugucken, es hat so Spaß gemacht. So. Und das ist das erste Video, wo ich dachte so, oh, ja Leute, ey, also auch so zu meiner Band, es ist total gut, es vermittelt das Gefühl, es ist perfekt, aber ich will es mir jetzt gerade nicht nochmal angucken. Ich kann es gerade einfach nicht mehr nochmal angucken.
Weil es wehtut.
Ja, total. Und das ist aber, gut ist das falsche Wort, aber das ist auch richtig, weil das soll es halt auch vermitteln.
Kannst du noch?
Ja.
Okay, gut. Frage ich mal einfach so. Ja, also total. Normalerweise versuche ich meistens halt auch mal so diesen ganzen, normalerweise versuche ich mal diesen Podcast so in einer Stunde so durchzuprügeln, egal wo wir gerade sind. Aber ich wollte nämlich noch zu einem anderen Punkt kommen, den ich vorhin angesprochen habe, diese zwei Momente, wo wir uns getroffen haben. Einmal bei der Hochzeit, wo du das erzählt hast, dass du quasi gesehen deinen Festivalsommer an der Station verbracht hast. Mhm. Und die zweite Situation war, dass wir uns beim Reeperbahn, beim allseits geliebten Reeperbahn-Festival getroffen haben.
Mit tausend Menschen.
Mit tausend Menschen um uns herum. Mhm. Und das so eine einschneidende Begegnung für mich gewesen ist, weil ich halt öfters erzähle oder auch nicht als Witz nehme oder als Joke nehme, sondern als, wie soll ich das sagen? Egal, ich erzähle erstmal, wir haben uns getroffen beim Booker-Treffen, beim Booker-Saufen, sagt man ja so schön, wo tausende von Menschen, die alle irgendetwas wollen, irgendwie Bier trinken und dann wieder weiter irgendetwas wollen. Und ich fand es voll schön, dass ich dich gesehen habe, aber ich war in so einer momentanen Stimmung, wo ich mich das alles richtig angepisst hat, weil ich empfunden habe, so Mann, das Reeperbahn-Festival hat dieses Jahr kein Thema. Ich hatte auch das Gefühl, dass nach einem wunderschönen Reeperbahn-Festival 22, wo man das Gefühl hatte, geil, es geht wieder los, die Clubs haben wieder auf, wir haben Reeperbahn-Festival, alle freuen sich halt gerade, alle sind wieder so yay und wir sprechen über Sexismus in der Branche, wir sprechen über den politischen Zustand unserer Gesellschaft und das hat irgendwie alles hier Platz und 2023 hab ich mich gefühlt, als wenn wir wieder katapultiert werden, irgendwie in die Steinzeit und diese ganzen Themen waren wieder on point halt da, wie dieses, ja, das ist übrigens meine neue Praktikantin, kannst du uns nochmal einen Kaffee holen, klassischer, so, und mich hat es auch derbe angekotzt, weil ich gedacht habe, komm, wir können hier mal das Reeperbahn-Festival 2025 sprechen, wenn es auch wirklich, vielleicht, wenn eine andere politische Fahne geschwungen wird. Und ich glaube, ich habe dir es dann auch so erzählt, so, es geht mir voll auf die Eier.
Oh ja, hier redet ich erinnere mich auch noch sehr gut dran.
Hier geht es mir voll auf die Eier, hier ist politisch, keiner hat Bock darüber zu reden. Und du hast halt aber nur Folgendes gemacht, du hast mich da, vielleicht weil ich auch, sagen wir mal, schon ein bisschen was getrunken hatte, stehen gelassen mit den Worten, ich glaube, ich mache jetzt hier Schluss. Meine Therapeutin hat gesagt, wenn ich ein Nein-Gefühl habe, muss ich dieses Gespräch breaken und bist dann so weggegangen. Und da dachte ich,
dass du dich noch dran erinnerst, weil ich erinnere mich 1:1 da noch dran. Und das, aber ich hätte nicht gedacht, dass du dich noch dran erinnerst.
Voll, das nehme ich.
Krass, okay.
So, das, ab und zu nehme ich diesen Satz hier einfach nochmal so zwischendurch. Meine Therapeutin hat mit mir gesprochen, wenn ich ein Nein-Gefühl habe, soll ich mich damit nicht auseinandersetzen. Hiermit beende ich dieses Gespräch. Weil ich war, in dem Moment war ich schon ein bisschen, sag mal, das kann doch nicht sein. Mensch, Tina, du, die ne, auf den großen Bühne, die ganze Zeit hier ganz Deutschland hast, die AfD und so eine auf Politik macht und du, von dir hätte ich jetzt wesentlich mehr erwartet, dass du mit mir dich darüber aufregst und dass wir jetzt hier stehen und uns gemeinschaftlich darüber aufregen, über die Leute ablästern und irgendwie, ne? Es hätte in dem Moment ja auch nichts gebracht. Also das ist ja das Ding. Also dieses Gespräch wäre einfach ins Leere gegangen, weil wir könnten uns darüber aufregen, aber es wäre ja nichts passiert. Aber ich wollte einfach einen Partner haben oder eine Partnerin haben, mit der ich so kommunizieren kann, außerhalb des normalen Reeperbahn-Festival-Gossips, sondern einfach so, ey, hier ist folgende Situation und du hast mich da einfach mit diesem Satz stehen lassen. Und im ersten Moment fand ich es halt irgendwie so, Mann! Und dann, als ich das dann nochmal hier in diesem Podcast wiederholt habe, habe ich gesagt, auch bester Spruch. Bester Spruch, um mich da halt einfach stehen zu lassen, weil es ja auch voll stimmt.
Jetzt kommen wir zu meiner Seite von der Geschichte. Es ist so spannend, dass du das noch weißt, weil ich erinnere mich 1:1 daran. Und ich hätte aber gedacht, dass es bei dir einfach so vorbeigezogen ist. Deshalb finde ich das total spannend, dass du es angesprochen hast, weil also an diesem Tag, genau, wir waren da an diesem Kiosk und ihr müsst wissen, da sind einfach super viele Menschen. Es ist alles voll mit Menschen und man steht da und ganz viele Menschen finden sich alle wichtig und denken so, guck mal, wer ich hier bin und so. Und tragen da irgendwie ihre Pässe, damit man ja sieht, wer sie sind und wie sie heißen und so. Und irgendwie Business, Business, Business. Und ich bin da halt hingegangen, weil ich dachte, oh, ich habe voll Lust, einfach mal ein paar Menschen wiederzusehen, die ich sehr lange nicht gesehen habe, weil ich wusste, die sind alle da. Und nicht mit diesem Gefühl von, oh, ich muss mich jetzt hier connecten, ich habe hier Musik, Business, ich muss Menschen kennenlernen. Aus diesem Punkt bin ich mittlerweile auch raus, weil ich merke, dass es mir einfach viel zu viel Energie zieht. Und ich einfach Bock habe, Leute kennenzulernen, aber nicht mehr dieses, ich muss jetzt hier Business machen, das geht mir tierisch auf den Sack. So, ich bin da hingegangen, dachte so, einfach mal so ein paar Freunde wieder treffen, Freundinnen, Leute, die ich kenne und einfach coole Gespräche führen und einfach mal schauen, wie es mich so treibt. Habe aber schon an dem Tag gemerkt, dass so meine Stimmung war ganz okay, würde ich sagen. Also die war ganz gut, ich habe mich ganz gut gefühlt, war aber jetzt auch nicht so super krass stabil. Es war so, ja, es ist okay und habe mir aber auch gesagt, ich gehe da jetzt hin. Und wenn ich merke, es ist mir zu viel, weil zu viele Menschen, also unabhängig von Konzerten, auf der Bühne habe ich einen Abstand, mag ich Menschenmengen jetzt eigentlich gar nicht so gerne. Und alle da sind betrunken und so. Und ich habe auch gesagt, ich trinke einfach auch mal so gut wie keinen Alkohol. Ich habe viel alkoholfreies Bier einfach da getrunken und unterhalte mich einfach. Und wenn ich merke, ich bin an dem Punkt, wo es mir zu viel ist, dann gehe ich einfach auch mal und ziehe eine Grenze. Und früher bin ich dann immer noch geblieben, dachte so, ja komm ey, ist doch so FOMO-mäßig, ja passiert doch bestimmt was, bestimmt voll cool. Oder habe mich dann überreden lassen, immer noch weiter zu saufen. So. Und dieses Jahr war echt so nach der Klinik so ein Lernprozess. Ich dachte so, nein, das machst du mal nicht, du hörst mal mehr in dich rein und guckst mal, was tut mir gut. Und dann war ich da, habe da super viele Leute getroffen, es war super nett und so und es war so, ja, entspannt. Und dann kamst du um die Ecke und ich war so, da ist jemand mit Hut, das ist doch Hauke. Und ich habe mich auch voll gefreut, dich zu sehen. Dann haben wir angefangen zu reden und dann fingst du an mit bäh, 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 bäh. Und ich stand da und habe so gemerkt, boah, dieses Unbeschwerte, hier ist es gerade schön und ich habe gerade endlich mal eine schöne Zeit, mir geht's stabil, es ist okay, ist geschrumpft.
Wer macht das kaputt?
So, ich. Also gibt vielleicht Menschen oder an einem anderen Tag wäre es bei mir nicht so gewesen. Aber an dem Tag war es einfach so, ich dachte so, oh, so stabil bin ich dann auch nicht, um das gerade irgendwie so durchzupowern. Und ich habe einfach gar nicht so viel Energie. Und ich habe gemerkt, wie dieser Akku, wie von so einem Handy, immer so ein bisschen abgenommen hat in unserem Gespräch. Und dann stand ich da und ein Gedanke von mir war wirklich, ich kann jetzt aber nicht einfach dieses Gespräch beenden. Was denkt der denn von mir? Weißt du, so wie du gerade so, das kann ich doch jetzt nicht einfach machen. Und dann habe ich aber mich reingehört und dachte so, what the fuck? Das ist, also wenn dir das gerade nicht gut tut, warum bist du hier gerade in dieser Situation und irgendwie machst dich selber kaputt, weil du dich der aussetzt, anstatt einfach auf dich zu hören? Das war der Moment, wo ich dann dachte so, ey, nee, das geht gerade einfach nicht. Ich habe gerade echt einen guten Abend und ich muss irgendwie hier einen Strich ziehen und Hauke ist voll hier auf Bäm und das ist total okay, weil ich habe ja auch Tage, wo ich genauso bin. 1:1 genauso, aber ich muss halt auch in der Tagesform dafür sein. Und nee, ich muss jetzt gehen. Und ich weiß auch noch, wie ich dann so meinte, okay, ich sag ihm das jetzt, ja gut, ich sag einfach so, ey, mein Therapeut, ich muss jetzt einfach einen Strich ziehen so. Und ich wusste ja auch, dass du das mit der Klinik weißt und dadurch wusste ich, ich muss ja generell nicht irgendwelche Ausflüchte finden, so. Aber man denkt das manchmal, dass man will ja auch nicht dann jemandem sagen, ach übrigens, ich war ja in der Klinik und das tut mir jetzt nicht gut, tschüss. So, das tut man dann auch nicht. Dann dachte ich so, nee, bei Hauke, ich sag das jetzt so und geh. Und ich weiß so, ich bin gegangen und dein Blick war so richtig so Kinnlade und so, hat die das jetzt wirklich gemacht? What the fuck? Und ich bin aber weggegangen und ich hab mir so innerlich auf die Schulter geklopft und dachte so, ey, geil, Tina, du bist endlich mal für deine Bedürfnisse eingestanden und hast mal auf dich gehört und deinen Körper und es nicht versucht, anderen recht zu machen, sondern einfach mal dir recht zu machen. Und dann war ich da noch, hab dann noch weiter mit Leuten gequatscht und ich bin echt mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gegangen. Es war so, wow, yay, Applaus für dich selber. Aber das, also man muss auch erstmal an diesen Punkt kommen, wo man sich in so einem Zusammenhang dann auch traut, sowas zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich das bei allen getraut hätte. Also es ist immer so ein Unterschied, wenn du dich halt kennst und die Person weiß zum Beispiel, dass du dich mit deiner Psyche gerade beschäftigst oder so, sagt man das eher, weil die Person dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen herleiten kann. Aha, okay. Aber manchmal auch nicht. Ich bin aber mittlerweile an dem Punkt, wo ich versuche, gelingt mal mehr gut, mal nicht, da irgendwie mehr drauf zu achten und das zu kommunizieren. Also ich hatte jetzt letztens auch so eine Situation, wo ich irgendwo gearbeitet habe und die Person, mit der ich gearbeitet habe, war einfach super aggressiv an dem ganzen Tag. Da war so viel negative Energie, die war so richtig anti, hatte gar nichts mit mir zu tun, mit irgendwelchen anderen Situationen, so richtig gepisst. Und ich habe im Laufe des Tages gemerkt, wie sich das immer mehr auf mir abgeladen hat. Und ich einfach irgendwann so, mein Akku immer kleiner wurde und ich echt so auch kurz vor Zusammenbruch und kurz vor dachte, ich muss diesen Job jetzt heute hinschmeißen, halte ich das überhaupt durch? Ey, ich kann schon nicht mehr. Ich habe viel zu spät was gesagt. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen, weil ich diese Person nicht so gut kenne. So. Aber irgendwann war ich an dem Punkt und habe dann gesagt, ey, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber hier sind so viele negative Energien in diesem Raum. Ich ertrage das gerade nicht und mir tut das gerade nicht gut. Also für mich funktioniert das so, wie das jetzt gerade ist hier. Es funktioniert für mich nicht. Die andere Person konnte damit gar nicht umgehen, dass ich das so gesagt habe. Und fing wieder an mit irgendwelchen komischen Rechtfertigungen. Und danach war die Stimmung mir gegenüber, finde ich, ein bisschen angenehmer, aber generell auch nicht. Und ich dachte so, naja, egal, ich bin wieder für mich eingestanden, das ist okay. Ich habe aber Tage später eine Nachricht gekriegt mit einer Entschuldigung. Dachte so, ah, okay. Und eine Danksagung, dass ich das gesagt habe, weil die Person das selber nicht gemerkt hat irgendwie und so. dass es vielleicht einfach zu viel war in dem Moment. Und ich glaube, es ist für uns alle einfach super wichtig, so ein bisschen mehr auf sich selber zu hören und zu gucken, wo sind halt auch Grenzen und halt auch Grenzen setzen und nicht immer dieses, ich bewundere Leute total, die immer sagen, ey, ist mir scheißegal, was andere über mich denken in dem Moment. Ich mache das einfach, wenn ich das nicht will. Es war in der Klinik, gab es auch Menschen, die dann gesagt haben, ja, wenn die mich nerven, dann sage ich denen das halt, dann gehe ich. Und ich war so, was? Und dann kamen so Gespräche auf wie, ja, und wie ist das so, wenn jetzt mit familiär irgendwie Kontakte schwierig sind, was macht ihr dann? Und dann haben die einfach gesagt, ja, dann rede ich halt nicht mehr mit denen, dann gehe ich halt. Oder dann lege ich halt auf oder, ja, dann breche ich halt den Kontakt ab. Ist dann halt so. Und ich dachte so, ey, sowas könnte ich, bin dafür viel zu emotional irgendwie. Deshalb bewundere ich Leute, die das, ist wahrscheinlich halt auch ein Mechanismus natürlich, um Sachen zu bewältigen. Aber so da diese Grenzen zu ziehen und für sich selber einzustehen, ich glaube, das ist gerade in Bezug auf Menschen, die auch psychisch vielleicht angeschlagen sind oder so, oder für jeden Menschen einfach total wichtig. Eigene Bedürfnisse so. Und es ist nicht arrogant, eigene Bedürfnisse über andere zu stellen, weil wir sind ja wir selber, müssen ja gucken, dass es uns gut geht.
Hm. Ich habe dann immer den Ehrgeiz, das noch in dem gleichen Moment zu klären. Das,
hast du überlegt, mich anzusprechen in dem Moment? Dann nochmal?
Nee.
Okay.
In dem Moment.
Also, du warst eher so perplex, was will ich jetzt?
Da war mein eigenes Ego so angeknackst, dass ich gedacht habe, nö, das lasse ich mit mir nicht machen. Nee, aber generell, weiß ich nicht. Das ist ja sowieso eigentlich eher, ich denke, das Reeperbahn-Festival und in dem Modus, in dem ich mich da befinde, ist ja sowieso ein Strudel der Eindrücke, wo man sich dann halt einfach reinwirft, wo man so aufgesogen wird und man weiß eigentlich im Prinzip gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich am Ende eigentlich auftauche. Wahrscheinlich am Ende ist, leider ist das Reeperbahn-Festival, am Ende steht man dann da und denkt sich, wo sind denn die ganzen Leute hin? Waren da eben gar nicht gerade noch 500 Leute? Warum bin ich jetzt die letzte Person, die jetzt hier am Tresen steht oder die letzte Person, die jetzt hier am Kiosk steht?
Ich sag nur, letztes Jahr dieser Booker-Kiosk, ich war da einfach fucking 12 Stunden. Ich stand 12 Stunden vor diesem Kiosk letztes Jahr. Das ist so, wenn man denkt, so, was hast du da getan? Ich stand da einfach und ich habe ständig Menschen getroffen und getrunken. Und irgendwann habe ich ich wollte nach Hause gehen, dachte so, oh, du geh jetzt auch mal nach Hause, ruh dich mal ein bisschen aus. Da habe ich noch nicht so doll auf meine Bedürfnisse gehört, sondern war so, habe ich wieder jemanden getroffen. Ach egal, komm, bleib noch ein bisschen. Habe ich auf die Uhr geguckt und dann war so, nach Mitternacht. Und ich so, warst du? Bist doch tagsüber erst zu diesem Kiosk gegangen. Du hast nur 3 Schritte gemacht, jetzt standst du 12 Stunden da, hast 12 Stunden durchgetrunken, die ganze Zeit gequatscht, was ist hier los? Und so ist es halt Reeperbahn-Festival. Also es ist einfach komisch.
Krank. Also krank. Vielleicht.
Da muss man auch doll auf sich aufpassen, wenn man da hingeht. Das ist saugefährlich.
Das ist Strudel der Euphorie. Da bin ich halt auch zum Beispiel nicht gut drinne, dem Ganzen halt zu sagen, nee, jetzt ist aber Schluss, weil bei mir ist halt wirklich immer FOMO. Bei mir ist wirklich immer dieses scheiß Fear of Missing Out, dass ich irgendetwas verpassen könnte. Und das ist auch ein Teil von meinem Mechanismus. Also gerade beim Reeperbahn-Festival merke ich, dass das ist einfach ein super krasser, dass da was getriggert wird, wo ich einfach auch mich in diesen Strudel hineinwerfen kann, ohne Rücksicht auf meine gesundheitliche und meine physische oder meinen physischen Zustand einfach. Es ist super crazy. Und leider ist das halt auch wie so eine Sucht. Und das ist das Problem, wenn ich mich halt selbst reflektiere, dass ich, sagen wir mal so, das ist ein Teil der Verarbeitung emotionaler Situationen, die auf mich zukommen und mich eigentlich weghauen sollten, ich das mit Süchten ausgleiche. Also gerade mit diesem, ich lass mich in die Nacht halt fallen und sag halt so schön, ich tiger halt rum. Das heißt, ich bin dann halt einfach komplett diese ganze Nacht unterwegs.
Ich kenne das aber auch.
Und ich habe ja gesagt, so, ich finde das ein ganz gutes Thema eigentlich, wenn wir uns beide halt treffen in diesem geschützten Raum, um über Depressionen zu sprechen, wie es halt auch ist, in einer Situation zu sein, dass jemanden, der einem eigentlich sehr nahe steht, auch Depressionen hat und man das so, weglächelt, aber mein Bruder zum Beispiel, das habe ich, oder da rede ich halt auch selten drüber, der 12 Jahre älter war als ich, hatte halt auch starke Depressionen. Und da ich aus einem Haushalt komme, wo halt selten über Gefühle gesprochen worden ist, war das niemals ein großes Thema. Also Depressionen waren, ich meine, das war irgendwie 2008, da hat er so gesehen seinen ersten Suizidversuch gehabt. Mhm. Und da war Depression in der Gesellschaft kein Thema. Da gab es vielleicht, glaube ich, gerade diese Kinowerbungen, die überall ausgestrahlt worden sind. Die Depression ist eine wirkliche Krankheit. Ne? Also achtet auf euch, bla. Aber da war, da ist es jetzt nicht so gewesen, wie es irgendwie heute ist, dass du wirklich dein Insta-Feed aufmachst und die awaren Leute um einen herum sprechen darüber und sagen, hey, ist wie eine normale Krankheit, ist wie ein Beinbruch. Ne? Also macht euch Gedanken, ist ganz normal. Jeder Mensch, glaube ich, hat in seinem Leben die Situation, in einer Depression halt zu landen, in einer kleinen oder in einer großen.
Ich glaube, laut Statistik der Deutschen Depressionshilfe ist, glaube ich, dass jeder dritte Mensch, also ich hoffe, das stimmt jetzt, im Laufe seines Lebens an einer psychischen Krankheit erkrankt, die aber auch behandelt werden sollte.
Ja.
Jeder dritte Mensch, und das sind einfach so viele.
Total. Ja. Und ich weiß noch, ich bin in Hamburg angekommen und habe angefangen zu studieren. Ich glaube, das war mein erster Tag. Und dann hat mich meine Schwester angerufen und hat mir berichtet sozusagen, dass mein Bruder versucht hat, sich umzubringen.
Mhm.
Und das war in dem Moment, als ich es gehört habe, ich war so sauer auf den, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist doch jetzt, hallo, Diggi, das ist jetzt mein Lebensabschnitt. Ich mache jetzt das, was ich will. Ich gehe jetzt hier nach Hamburg. Ich will jetzt studieren. Ich. Und habe mir eigentlich gar nicht so Gedanken um ihn gemacht, sondern der erste Gedanke war, warum tust du mir das jetzt an? So, es war voll strange. Und ich habe, Depression, haha, okay, alles klar. Also ich glaube, wir haben damals noch nicht über Depressionen gesprochen, sondern er hat den Schritt gewagt, damals sich stationär betreuen zu lassen. Mhm. Und deshalb, als du auch über das Buch gesprochen hast, halt Tagebuch geführt und wie es ihm halt gerade geht. Aber ich glaube, ich und auch er waren nicht in dieser Situation, das als Krankheit in dem Sinne aufzufassen, um zu sagen, jetzt müssen wir aber was dafür tun. Jetzt müssen wir aber Mechanismen irgendwie aufbauen, damit es uns selber halt gut geht. Sondern ich glaube, mein Bruder, der war damals halt auch noch krasser als ich, im Sinne von so, ja, halte ich auf einer Arschbacke halt aus. So. Und und deshalb war es in der Zeit, weil ich halt auch noch nicht mal 30, wurde da nicht drüber gesprochen. Ich weiß, dass ich mal mit meinem Bruder, ich habe meinen Bruder besucht und wir waren im Auto und wir haben nie über Gefühle gesprochen, so richtig, sondern es war halt immer, er war der ältere Bruder und für mich war halt, weil er der Ältere war, auch immer der Stärkere. Und der war halt, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein Bruder halt die starke Person von uns beiden gewesen ist und ich war immer so, ich habe auf ihn hochgeschaut und das hat er auch gewusst und das hat er trotzdem auf der anderen Seite halt auch eingefordert. So, ich glaube, für den war das total spooky, sich mit mir irgendwie zu befassen, weil ich so sensibel gewesen bin Sachen gemacht habe, die jetzt nicht für ihn männlich gewesen sind, sondern ich habe Events gemacht, ich habe im Club gearbeitet, das ist keine Arbeit für ihn, ich habe Musik gemacht, ich war auf der Bühne und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht reichen würde für ihn als Person, sondern das, was du machst, ist nicht männlich, damit verdient man kein Geld. Wie willst du dein Haus, deinen Garten
nicht
bauen?
Nicht so Standard.
Sind sie nicht so Standard und der hat überhaupt gar keine, also wir haben überhaupt gar keine Basis gehabt, auf der wir irgendwie miteinander reden konnten. Ich weiß halt noch,
aber es ist auch schwierig, wenn du halt nie so lernst, über Gefühle zu sprechen, weil dann, wenn du das halt nicht kennst, dann kannst du dich da halt auch nicht so gut austauschen. Also weiß ich aus eigener Erfahrung auch.
Genau, da sitzen also zwei verkrüppelte Typen mit Mitte, Ende 20 und mit Mitte, Ende 30 im Auto und ich habe von meinem Bruder nur gesagt, so ey, egal was ist, ich bleib halt dein kleiner Bruder. So, und egal, ne, du kannst irgendwie, mach dir keine Gedanken, ich hab darüber nachgedacht und ich versuche dich zu fühlen, aber du wirst halt mein großer Bruder halt bleiben. So. Und dann ist halt jahrelang nichts mehr passiert, aber ich hab gemerkt, dass es dir nicht so gut geht. Und gerade zum Reeperbahn-Festival 2018 ist es dann halt dazu gekommen, dass er sozusagen das zweite Mal den Schritt gewagt hat, sein Leben zu beenden und das dann auch geschafft hat.
Mhm.
So. Und da merke ich halt richtig, wie meine Mauer oder mein Mechanismus halt sowas in Fahrt gekommen ist. So, meine Schwester hat mich angerufen, hat mir das erzählt und ich habe in dem Moment wieder gemerkt, alles klar, die Sicherung, die Sicherheitsschranke geht nach oben, bam, und ich glaube, der härteste Panzer, den es halt gibt, weil es war Reeperbahn-Festival am Montag, der Suizid passiert und ab Mittwoch war ich immer entweder bei meiner Familie, um die Beerdigung zu planen oder die Situation halt irgendwie, ne? Also wie soll man sagen, morgens Familie, abends Reeperbahn-Festival. Und ich bin teilweise, wenn ich so reflektiere, geschockt darüber, wie professionell ich das Ganze benutzt, also oder genommen habe. Also wie ich funktionieren konnte innerhalb dieses Konstruktes. Gerade ist halt dein Bruder, hat sich das Leben genommen und abends bist du auf dem Reeperbahn-Festival und machst dein Business.
Du hast es halt weggedrückt, das Gefühl.
Aber sowas von. Ja. Sowas von. Und das ist so, wenn das Reeperbahn-Festival kommt, dann triggert das immer noch mal wieder diesen Moment. Hm. Und ich lande halt irgendwie immer wieder in diesem Strudel so und merke dann aber trotzdem halt auch, wie gut ich das kann. Das ist so, ich weiß nicht, ob ich das selbst als gefährlich ansehe, sondern das ist halt meine Form, damit zu arbeiten. Mhm. So, ich meine, es war so, ich bin halt direkt vom Begräbnis, von der Beerdigung meines Bruders direkt zur Deichbrandparty gefahren. Also, das, was für ein Kontrast das eigentlich halt auch gewesen ist, so, wo ich im Nachhinein denke, wow, Chapeau. Und die Leute natürlich auch angekommen sind und gefragt haben, so, hey, wie geht's dir? Aber mich halt auch niemand angefasst hat. Ich glaube, ich muss eine Ausstrahlung gehabt haben, wie ein Seeigel. Mhm. So, bitte nicht berühren, ey. So. Und deshalb ist halt also ein Teil dieses emotionalen Abfucks, der um mich halt her so herum ist, ist ja auch, hat auch viel damit zu tun, sich in diese Euphorie halt hineinzubegeben, mhm. in diesen Luxus, in dieses feiern und saufen. Mhm. Schwierig. Ja.
Huiuiui. Ich glaube, es ist halt super wichtig, auch für alle, die gerade zuhören irgendwie. Also wenn ihr merkt, dass ihr selber betroffen seid, dass ihr euch Hilfe sucht oder anfangt, drüber zu sprechen. Also ihr könnt gerne die Internetseite von der Deutschen Depressionshilfe einmal auschecken. Da gibt es ganz viele Anlaufstellen. Da gibt es sogar, ich glaube, so einen Fragebogen, wo man auch so ein bisschen selber rauskriegen kann, bin ich wirklich betroffen so, weil oft spielt man so Sachen auch runter und denkt so, ach, das passt schon. Heute geht das schon irgendwie. Ist halt so ein bisschen, ja, mir geht's halt jetzt nicht so gut, aber ich funktioniere ja noch. Ich kann ja noch arbeiten, sowas in meinem Fall. Ich konnte halt immer arbeiten so. Aber das halt viele andere Punkte ja auch zu beitragen. Und nur weil man noch arbeitet, heißt das nicht, dass man nicht vielleicht einfach schon eine dolle psychische Krankheit mit sich rumträgt. Und genauso aber auch im anderen Fall für Angehörige, da halt auch drüber zu sprechen. Weil das natürlich auch für Angehörige, also kannst du dann wahrscheinlich am besten beurteilen, ja auch einfach super schwer ist und man auch gar nicht weiß, wie man damit dann halt auch so richtig umgehen soll. Also ich bin auf der anderen Seite sozusagen von den Betroffenen, aber ich glaube auch als Angehöriger ist es auch wichtig, sich auf eine Art der Hilfe zu suchen und zu gucken irgendwie, wie kann ich da, also wie gehe ich überhaupt mit der betroffenen Person um? Das ist ja auch super schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden, was ist eine Lösung, ist jetzt das falsche Wort, aber auch so ein bisschen da sensibel genug für zu sein.
Wie gehe ich mit einer betroffenen Person um, die aber von sich nicht selber weiß, dass sie eigentlich Hilfe braucht?
Das ist auch so ein Punkt. Also es ist echt ein großes Thema und ich glaube, es ist total wichtig, sich damit dann auseinanderzusetzen und gibt auch bei der Deutschen Depressionshilfe auf der Seite, glaube ich, auch eine Telefonnummer, auch wenn man Angehöriger ist, wo man auch anrufen kann oder auch wo man mit Leuten da sprechen kann und vielleicht auch einfach mal nachfragen kann, hey, ich bin gerade an dem Punkt, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, da sich zu informieren und sich selber da auch Hilfe zu suchen, um zu gucken, wie gehe ich damit um, anstatt Sachen dann so unter den Tisch zu kehren und zu denken so, ja, ach, wird schon so, weil darf nicht vergessen, dass es einfach echt eine ganz schön schlimme Krankheit ist. So. Und gerade jetzt zu so Monaten wie jetzt aktuell so.
Weihnachten.
Ja, Weihnachten ist tatsächlich, und also erstmal natürlich dunkel, wir sitzen hier, also so Astra-Stube hast du irgendwie dann irgendwie dunkel draußen, bist irgendwie, stehst morgens auf, ist so hell, wird es auch nicht, wird abends früh dunkel, hast keinen Sommer, hast keine Sonne so. Und dann noch Weihnachten noch on top. Also ich bin auch kein Weihnachtsfan, also. Wir haben auch bewusst entschieden, heute Euphorie im Dezember rauszubringen, vor Weihnachten, bewusst, weil viele Menschen immer so sind, oh, Weihnachten und Weihnachtsstimmung ist voll schön und ah, Weihnachtsbaum und so und boah. Und ich bin ja mehr so Team Grinch. und ich denke so, ey Leute, es gibt so viele Menschen, für die Weihnachten genau das Gegenteil ist, für die Weihnachten richtig schlimm ist, die Weihnachten noch viel mehr mit ihrer Psyche zu kämpfen haben als sonst, die viel depressiver sind, die vielleicht auch keine heile Familie haben, wo sie dieses Weihnachtsfeeling haben, die irgendwie ihre Themen haben und da einfach auch mehr an Weihnachten und im Dezember drüber zu sprechen. Ja.
Hm. Ich will nicht sagen, dass ich Team Weihnachten bin, aber ich empfinde durch die Situation mit dem Tod meines Vaters und dem Tod meines Bruders ist unsere Familie näher zusammengerückt. Hm. Das ist ganz komisch irgendwie. Man ist irgendwie gerade zu Weihnachten dann so intensiver im Gespräch. Also und ich habe das Gefühl, es wird mehr gelacht. Und es wird eher wie ein Privileg angesehen, dass man das zusammen feiern kann. Und dass es schön ist, dass es vielleicht auch einen Tag gibt. Ich meine, man muss sich jetzt nicht die ganze Zeit immer gut verstehen. Und kann ja auch sein, dass man halt einfach dieser klassische Familienmensch ist, der sagt so, oh Gott, Weihnachten, jetzt kommt die ganze Family und so. Aber mein Bauchgefühl ist es gerade, dass bei uns in der Family dadurch, dass man näher zusammengerückt ist. Und da ehrlich, also irgendwie ehrlicher ist und die Zeit dann auch eher nutzt. Jetzt kommt jetzt gerade jemand rein. Aber wir sind sowieso gerade in einer Situation, wo ich einfach denke, wir machen mal diesen Safe Space halt einfach da dicht.
Ja, und ich würde sagen, dass wir vielleicht in den Kommentaren einfach nochmal verlinken, Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Und dass ihr gerne, wenn ihr merkt, ihr seid davon betroffen oder Angehörige, einfach euch da informieren könnt.
Okay. Wenn ihr Lust habt, wir haben auf Spotify eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Da packen der Daniel und ich mal ein paar Songs und sowas drauf, die wir relativ gut finden, aber halt auch die Personen, die halt zu uns zu Gast sind und auf unserer Gäste-Couch sind. Ach, hast du ein oder zwei Songs, die du da drauf packen möchtest?
Oh nein, was für eine Frage.
Ich fange erstmal an. Im Fjord haben einfach. Was ist denn hier los? Und jetzt ist schon wieder raus.
Das ging ja schnell. Dann hole ich mal mein Handy, weil ich kann mir ja immer keine Titel merken von Songs, die ich gut finde. Ich weiß nicht warum, ich habe ein Riesenproblem damit.
Das ist überhaupt gar kein Problem, das passiert mir auch. Das ist das allseits beliebte Spotify-Problem. Kommst du in das Playlist, hast du nicht mehr das Album, stöberst du nicht mehr durch, kannst dir den Namen nicht merken. Kommt drauf an, aber Fjord haben einen neuen Song veröffentlicht, gerade mal einfach so letzten, ich glaube sogar zu einer unsäglichen, also auf einem unsäglichen Dienstag oder was, und der ist fantastisch und der heißt Puls, den wünsche ich mir drauf. Und dann wünsche ich mir von euch heute Euphorie, morgen Depression. Nee.
Also ursprünglich, das ist ganz spannend, dass du es sagst, ursprünglich sollte der Song auch so heißen, heute Euphorie, morgen Depression. Wir haben ihn dann aber gekürzt und haben ihn nur heute Euphorie genannt.
Ach so, okay. Na gut.
Also ich möchte gerne in die Playlist packen, weil ich diesen Text einfach krass finde und der mich sofort irgendwie gepackt hat. Wunderbare Welt von Fatoni.
Von Fatoni?
Fatoni, keine Ahnung.
Fatoni.
Das ist immer mit, wie spricht man Namen aus? Tina, Taina, Tüna, das ist genau das gleiche Problem, habe ich mit anderen Bands auch. Kennst du den Song?
Nein.
Finde ich ziemlich krass. Den würde ich gerne reinpacken. Und den neuen Song von Blackout Problems, Funeral. Kennst du Blackout Problems?
Ja, kenne ich.
Liebst
du?
Ja, finde ich sehr geil.
Das Abziehbild einer 2008er Emo-Band, die aber immer noch richtig gut. Ja, ist immer.
Ich mag einfach, also ich stehe ja sehr doll auf Bands mit Live-Energie.
Ja.
Weil ich ja auch jemand bin, auf der Bühne alles an Energie, was geht. Und ich finde es sehr beeindruckend, wenn ich eine Show sehe und eine Band mich so ab den ersten 10 Sekunden energetisch so abholt und mich bis zum Ende nicht mehr loslässt, dass ich so in dieser Show gefangen bin, dass ich gar nicht mal kurz überlege, auf mein Handy zu gucken, dass ich einfach voll drin bin, und das ist bei Blackout Problems so.
Okay. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein sehr ehrliches Gespräch heute miteinander.
Danke dir auch.
Mit wenig Quatsch irgendwie. Ich bin mich selber sehr überrascht. Und jetzt ist Weihnachten. In 3 Tagen ist Weihnachten. Der perfekte Podcast für die perfekte Weihnachtsstimmung. Also wenn ihr gerade zu Hause seid, um Weihnachtsbaum herum.
Oder auch ohne Weihnachtsbaum kommt der Team Grinch.
Dann könnt ihr euch uns auf die nächste Woche freuen, da ist der Daniel wieder da. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören und
ich sag auch danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.